Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute wieder mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Christian Linz ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und neben mir André, ich bin Ingo. Wir sind wie immer auch mit dabei. Und heute wird eine ganz, ganz spannende Folge wieder, weil wir das Thema Sporternährung nochmal in Angriff nehmen. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass in den letzten ein, zwei Jahren sich viel getan hat. Und du bringst viel Expertise mit. Du bist angehender Ernährungsberater für Sportler, aber bist schon sehr, sehr lange dabei im Thema Ernährung, sich darum zu kümmern und hast auch dein eigenes Produkt sogar entwickelt. Das, was wir im Podcast hier auch schon mal erwähnt haben, was hier auch so ein bisschen rumsteht, das Rabbit Fuel. Das heißt, du hast dein eigenes Gel und auch, wie nennt man die
Tabletten? Das sind
die Tabletten. Salztabletten hauptsächlich.
Salztabletten hauptsächlich, genau. Hydrocaps, also du hast sozusagen deine eigenen Produkte kreiert, weil da wahrscheinlich irgendwo mal Grenzen waren von dem, was du vertragen hast oder was der Geschmack vertragen hat. Also du bist, glaube ich, einer der Ersten jetzt mit herzhaften Gels zumindest, ne? Mit so Quetschflaschen.
Oder soweit ich weiß, ja. Also okay. Es gibt Produkte, die denken, dass sie herzhaft sind. da ist aber irgendwie eher, sag ich mal, Salz oder herzhafte Gewürze dazu gemischt worden. Trotzdem in Dattelmassen oder sowas.
Ja,
Aber ja, wir haben halt den Ansatz gewählt, dass wir mal komplett was Herzhaftes machen, um einfach alternativen Ergänzungen zu haben zu dem aktuellen Markt.
Ja, also wir gehen nachher im Detail mal auf die Gründergeschichte auch ein, deine Ideen, wie du in der Küche gekocht hast und so ein bisschen, was weiß ich ja schon aus den Vorgesprächen, das ist super spannend. Und welche Hürden man hat und wie es um Mengen geht und warum was wie kostet. Bioqualität ja sogar dann auch noch, was auch immer meistens eine Herausforderung ist, zumindest für uns als Händler schon, das verkaufen zu dürfen. So mit separiertem Lager und Ausgangskontrolle und so weiter. Alles gar nicht so einfach. Deswegen, also freut euch auf eine spannende Folge und ich glaube, ihr werdet ganz, ganz viel lernen, was das Thema Fueling angeht und zwar nicht nur im Wettkampf oder im Sport und nicht nur für Profis, sondern auch für den Hobbysportler. Das ist mir ganz wichtig, dass wir heute auch das Thema Hobbysport mit beleuchten, weil wir, glaube ich, einen ganz anderen Bedarf haben als jetzt ein Mathieu van der Poel, der 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde reinballern muss. Ja. Oder ein Jonas Deichmann auch damals mit den vielen Tausenden von Kalorien, wenn er jeden Tag Langdistanzen gemacht hat. Das ist ja ganz spannend.
Und Christian ist selber Sportler, hast du noch gar nicht erwähnt, ne?
Ja, das stimmt. Ja, ja. Auch da gehen wir drauf ein, auf deine eigene Sportgeschichte, weil das wird ja wahrscheinlich auch ein Ansporn für dich gewesen sein. Produkte, die du selber benutzt. Ich habe das so ein bisschen so formuliert, dass es nebenbei müsste man es rausgefunden haben. Und es gibt Fotos im Hintergrund von dir als Ultrarunner.
Ja, ich habe nur nicht
geguckt. Genau. Ja, genau. Also, ja, es ist halt nur meistens, wie es so immer, Produkte entstehen aus dem eigenen Problembedürfnis.
Ja.
Und man dann genervt ist, wenn man nicht die Lösung findet und dann fängt man halt an zu tüfteln und so ist das Ganze auch entstanden, aber dazu noch später mehr.
Genau, voll cool. Wir haben Entweder-Oder-Fragen für dich. Das ist so eine kleine Tradition in unserem Podcast, in manch anderen Podcasts mittlerweile auch, wo wir einfach Entweder-Oder-Fragen stellen und du darfst mit A oder B oder mit der antworten, welches dir besser ist. Du kannst aber auch mal ruhig schon Ausführungen machen, weil ich habe so ein paar Fragen, wo es, glaube ich, schwer ist, sich für A oder B zu entscheiden. Bei der ersten geht es vielleicht einfach. Spaß am Laufen oder Spaß am Wettkampf?
Spaß am Laufen. Ich bin absoluter Fan vom Prozess. Ich liebe das. Ich bin am liebsten draußen und Wettkampf ist für mich einfach nur einfach mal zu prüfen, wie fit ich bin. Genau, und ob ich das, was ich trainiert habe, auch auf den Boden bringen kann oder zu Ende bringen kann. Aber ich bin ein absoluter Fan von draußen sein.
Ja, okay, cool.
Sehr schön. Schnell oder langsam?
Im Ultrasport ist es eher langsam. Intervalle sind mein größter Feind. Da gibt es auch Freunde, die machen sich immer lustig über mich, weil ich absolut überhaupt keine Intervalle flach laufe. Von daher lieber langsam draußen und dafür lange.
Ja. Pausen machen oder ohne Rast?
Kommt auf den Sport drauf an.
Okay.
Wenn ich spazieren gehe, liebe ich es, Picknick zu machen. Ohne Brot geht da gar nichts.
Ja.
wenn ich laufe, also so in den letzten Jahren hat sich es eher etabliert, dass ich mich auch mal hinsetze, wenn ich Lust habe, aber in den Wettkämpfen ist dann schon alles on the go, also im
ja, und beim Radfahren machst du da, wenn du so Bikepacking-Touren und so Kram machst, dann eher so, dass du sagst, hier ist ein schöner Spot, da bleibe ich jetzt mal stehen oder auch viele
ja,
Kilometer reisen?
Ja, weil es entspannter ist, gerade auf dem Fahrrad, wenn man mal was anderes mit hat zum Essen, ist es ein bisschen entspannter, kurz zu stehen.
Ja, okay.
Aber auch da esse ich mal, wenn ich alleine unterwegs bin viel, dann esse ich auch mal beim Fahrradfahren. Ja,
ja okay.
Ja. Ja, was denn? Kohlenhydrate oder Eiweiß?
Kohlenhydrate während des Sports, Eiweiß brauchst du erst ab 24 Stunden.
Ach, wenn du 24 Stunden Sport machst, würdest du Eiweiß?
Definitiv. Also sobald ein Wettkampf oder eine Leistung über 24 Stunden hinausgeht, muss man im Sport drüber nachdenken, Eiweiß zu supplementieren.
Ach, und wenn es als Pulver 24? Dann auch am besten wahrscheinlich, ne? Oder als Supplement?
Ist wahrscheinlich am einfachsten als Pulver, weil wenn man so lange sich schon verausgabt, dann ist sowieso schwierig noch zu essen. Mhm. Bis 24 Stunden ist es nicht möglich. Ob das jetzt so, ich denke mal, das ist bei jedem individuell ein bisschen, das kann auch Plus-Minus-Stunden sein, aber alles, was über den Tag an Leistung hinausgeht, sollte man mit Proteinen nachdenken und auch einführen in die Ernährung.
Okay. Ja. Nächster Punkt, Zucker oder Salz?
Wenn es Eis ist, Zucker. ich liebe salziges Essen und hat man ja auch meistens im Sport sehr viel Lust drauf, aber ohne Zucker geht es auch nicht ganz. Mhm. Aber da komme ich auch noch drauf.
Ja.
Komm, die Frage ist jetzt auch perfekt für mich, ne? Mhm. Gummibärchen oder Snickers?
nachdem ich jetzt das letzte Mal meine Krone beim Gummibärchen verloren habe,
oh.
gehe ich dann doch lieber auf Snickers.
Gel oder Riegel?
In dem Fall würde ich, glaube ich, eher das Gel nehmen und das mit Rabbit Fuel kombinieren. Ich bin kein großer Fan von Riegeln, zu viel Kauarbeit.
Liegt das am Laufen, weil Riegel beim Laufen nicht so einfach ist? Wäre es auf dem Radfahren vielleicht dann doch lieber was? Sehe ich immer noch einen Unterschied, wo man vielleicht beim Radfahren eher was Festes essen kann als beim Laufen.
Ich glaube ich mit dir gehen. Es ist einfacher beim Radfahren zu essen, auch fester. Ich finde halt Riegel oft, also es kommt immer drauf an, viele Riegeln haben halt sehr, sehr viel Dattelmasse oder sowas drin. Oder andere Produkte, dass das Riegel ein Riegel bleibt sozusagen. Mhm. Nussriegel kann ich gar nicht empfehlen, während selbst auf dem Fahrrad würde ich es nicht so machen, weil einfach sehr, sehr viel Fett drin ist, weil Nüsse die per se enthalten, wobei sie in der Alltagsernährung super wichtig sind. Also Nüsse sind ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich würde es halt nicht so heftig in einem Sportumgebung machen, einfach wegen der vielen Fette.
Und warum die Datteln? Die sind ja letztendlich so Einfachzucker. Könnte das nicht der gesunde Einfachzucker sein, statt jetzt Maltodextrin zu nehmen? Oder ist das auch belastend? Oder was sind da so?
Nee, Datteln sind auch gut. Also ich würde auch eine Dattel bevorzugen. Es gibt auch viele bei uns im Ultrasport, die Datteln essen, weil es einfach ein angenehmerer Geschmack ist als purer Zucker. Und haben halt auch den Vorteil, dass immer noch ein paar Pflanzenstoffe enthalten, sekundäre oder auch Ballaststoffe, die auch wichtig sind, dass der Darm weiterarbeitet. Also das ist ja immer so ein Thema, wenn wir den nur mit Zucker füttern, ist halt auch Verdauungsarbeit irgendwann schwierig.
Mhm. Okay, spannend. Mhm. Schon mal spannend vorab.
Ja. Reiskuchen oder Kuchen?
Gut, ich habe noch nie Reiskuchen gegessen. Von daher gehe ich auf Kuchen.
Okay. Hummus oder Erbsenpüree? sind doch genau die beiden Sorten, ne?
Ja, deswegen muss ich so lachen. Aktuell bin ich eher grüne Erbsenpüree Fan, aber das kann sich auch wieder wechseln. Im Winter esse ich es, glaube ich, das Hummus lieber.
Kann das sein, dass Erbsenpüree komplett ausgestorben ist? Wir als Kinder, ich weiß, als Kind gab es das bei uns ganz oft, grüner Kartoffelbrei in Anführungsstrichen.
Ja.
Den gibt es heutzutage gar nicht. Habe ich nirgends mehr irgendwo zum Essen im Haushalt essen wir modernen Menschen gar nicht mehr.
Auch so, ne? Erbsensuppe oder so einfach. Ne?
Erbsensuppe kriege ich nochmal so. Noch, ne? Aber so Erbsenpüree, jetzt, also es fällt mir gerade spontan ein, dass wir immer so grünes Erbsenpüree. Wahrscheinlich war es auch nur ein Pulver von Fanny damals, keine Ahnung, meine Eltern waren jetzt auch nicht die besten Köche, aber bei uns gab es so grüner Kartoffelbrei, haben wir es als Kind immer genannt.
Ja, es gibt ja dieses, die Erbsen rollen über die Straße als Kind. Ja, ja. Aber tatsächlich habe ich es von meinem Lieblingsmarokkaner, der hatte halt so ein geiles marokkanisches Erbsenpüree. Und da kam mir die Idee, das mit Couscous zu verbinden, und so ist das Produkt so ein bisschen entstanden, weil ich einfach den Geschmack total toll fand, und ich finde halt gerade, Kurkuma hilft, die Verdauungsleistung aufrechtzuerhalten, und das fand ich halt total die spannende Idee, und deswegen einfach da, so ist das entstanden. Ja.
Witzig.
Ja.
Bin ich dran, oder?
Ja.
Ja, super.
Du bist immer bei Gummibärchen und Burger dran.
Burger oder Currywurst? du bist vegetarisch, glaube ich, ne?
Kann auch vegetarische Version sein.
Genau, ich nehme die vegane Currywurst dann.
Ja. Okay. Kaffee oder Tee?
Absoluter Kaffeefreund am liebsten.
Und kommst du mit unserem Speciality, der nach Tee schmeckt, aus? Klar.
Ist ein Träumchen.
Ja, okay.
Wir haben ja extra noch Kaffee aufgebrüht.
Ja. Wir haben heute nochmal extra einen Filter hier einen Handfilter aufgebrüht. Wie nennt sich das? Aufgegossen?
Aufgebrüht kann man sagen.
Aufgebrüht darf man auch sagen. Deswegen.
Ist eine Wissenschaft, habe ich gesehen.
Ja.
Ja, Kilokalorien oder Gramm?
Ist egal. Als Ernährungsberater arbeitet man in beiden Bereichen. Es ist einfach nur ein Umrechnungsfaktor von 1 zu 4 und von daher ist mir das egal.
Mhm. Ja. Carboloading oder Protein-Intake?
Carboloading, aber nicht so, wie viele denken, das am Tag davor zu machen, sondern eigentlich schon die 3-4 Tage, die vor einem wichtigen Wettkampf sind, anzufangen umzustellen.
Bedeutet, dass ich da mehr Pizza als Eiweiß esse, im Gegensatz zur Alltagsernährung, oder wie?
Nein, Eiweiß reduzierst du am besten nicht. Mhm. Aber wer, sag ich mal, sehr vollwertig sich ernährt und viele Ballaststoffe über diese empfohlene Menge der Ballaststoffe kommt, sollte halt anfangen, ein bisschen die Ballaststoffe zu reduzieren.
Also dann ist das Weißmehl erlaubt?
Dann ein bisschen Weißmehl, wobei auch Vollkornmehl nicht so schlimm ist. Wir reden eher so von Hülsenfrüchten, von sehr viel Gemüse, weil die haben ja deutlich mehr Ballaststoffe.
Okay.
Doch trotzdem lieber beim Vollkornmehl bleiben, auch wenn es vielleicht nicht so lecker ist. Aber Pizza geht immer, wenn man Sportler ist.
vegan oder vegetarisch?
Ich lebe vegetarisch, genau.
Okay.
Hatte ich ja schon mal im Eingangsgespräch gesagt, wegen Eis möchte ich noch nicht drauf verzichten.
Muskeln oder Herz-Kreislauf-System?
Ich bin dann beim Herz-Kreislauf-System.
Wegen der Ausdauer.
Ja, weil im Fitnessstudio würdest du mich nicht finden.
Okay, na dann kommt ja die nächste Frage noch dazu.
Genau, das ist nämlich Krafttraining oder Ausdauertraining.
Ja.
Hat sich erledigt.
Das schlechte Gewissen, Krafttraining sollten wir alle machen als Ausdauersportler. Ja. Aber haben wir Lust drauf, ist die andere Frage.
Also bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert. Jetzt bin ich drin in der Routine, aber es dauert.
Ja, ich mache auch so ein paar Übungen, die mache ich zu Hause mit meinem Theraband und meinem Pilates-Ring. Aber ich mache dann doch lieber 20 Minuten mehr Ausdauersport.
Hauptsache, man hat das Equipment schon mal. Theraband und Pilates-Ring, das muss schon mal zu Hause sein. Ja,
ich weiß nicht mal, was das ist.
Ja.
Ja, ich glaube, Neudeutsch heißt das Resistant Bands.
Okay. Oh, okay.
Ja, ich höre mir den Podcast nochmal an, dann google ich den später. Ja.
war ich dran, Dehnen oder Stabi-Training?
Ja, weder noch, glaube ich. Ich würde eher die mobile oder die dynamische Aktivierung machen, sozusagen. Also,
okay.
Genau, also ich dehne mich zwar nicht viel, sondern stretchen so mit dabei dynamischen Bewegungen drin.
Mhm.
Ja.
Okay.
Mhm. Ich weiß gar nicht.
Ja, finde ich auch eine gute Sache. Also ich habe auch das Gefühl, dass durch bestimmte Kraftübungen, die ich so mache, habe ich das Gefühl, dass ich beweglicher geworden bin. Zum Beispiel so eine Kniebeuge mit Arsch nach unten, wenn du die baue ich halt immer so ein bisschen mit ein. Gar nicht all out, weil ich ja genug Rad fahre und laufe. und habe das Gefühl, seitdem komme ich mit den Händen auf einmal auch wieder leichter an den Fußboden ran, ja. weil ich ja dynamisch dann doch wade und alles, wenn man wirklich den Ballen auf dem Fußboden lassen kann, geführte Bewegung macht, habe ich das Gefühl, dass ich dadurch gelenkiger werde.
Ja, also darum geht es mir auch. Also ich versuche halt möglichst den ursprünglichen Bewegungsradius der Gelenke beizubehalten. Also wir werden nie mehr so gelenkig sein, wie wir als Kinder sind oder als Babys, wo die gemütlich dann das Beinchen hinter den Kopf legen und wir uns denken, okay, wie machst du das?
Ja, ja.
Ich kann das noch übrigens.
Echt?
Ja.
Krass.
Was?
Kann ich nachher in einer
ja, es gibt so
Postshow mal demonstrieren.
Ja, nicht dein Ernst.
Doch, kriege ich hinter, ja.
Ja, es gibt krass. So hypermobile Menschen. Ist krass, ja.
Und ich mache gar nichts. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet hier alles.
darum geht es mir einfach, weil egal ob du jetzt Fahrrad fährst oder Laufsport betreibst und dann immer dieselbe Bewegung machst, fängst du halt an, dass du der Bewegungsradius sich einschränkt und darum einfach möglichst viel sich frei bewegen, damit die Gelenke und die Bänder noch das Gefühl haben, wo sie hingehören oder was sie alles können, weil wenn wir immer nur da stundenlang auf dem Fahrrad, ist ja eine sehr eingeschränkte Haltung und viele haben ja auch Rückenprobleme, weil sie halt immer so sitzen oder auch und da muss man schon was dagegen machen, damit man nicht zu steif wird.
Mhm. Ja. Ja, hatten wir hier mal einen Podcast-Gast auch, der uns erklärt hat, man muss mal aus diesem 2D raus. Also ja. Sidestep und so ein Kram alles. Genau. Ne? Das ist schon ganz spannend.
Ja.
Ja. Stefan Barth, jetzt fällt mir der Name ein, Ultrarunning und sonst wie. Ja, auch eine Folge nochmal, ja. die sicherlich ergänzend zu der hier, wo wir zum Thema Ernährung sind, der hat auch mit uns eine tolle Folge zum Thema Ultrasport, Ultracycling. Und welche Übungen man machen soll, hat auch Bücher drüber geschrieben und so weiter, wo ich selber jetzt auch so Übungen einbaue. Einfach Sidestep, Kniebeugen, die sind gar nicht mal so schwer, aber einfach dieses Bild aus 2D mal auszuweichen, ist ganz spannend.
Ja, tatsächlich, Stefan hat gesagt, ich soll euch mal anschreiben und kennenlernen.
Ah, okay, witzig, ihr kennt euch. Okay.
Ja, wir gehen nächste Woche lunchen mal wieder zusammen. Machen wir.
Ja, schöne Grüße.
Er lebt ja auch in Frankfurt, von daher.
Ja, ja, ja. Genau, stimmt. Schöne Grüße.
Ja, er hat echt ein gutes Buch. Also ich habe es mir jetzt auch gerade mal wieder aktuell dummerweise als Literatur da liegen, weil ich so ein paar Verkrampfungen habe und Versteifungen.
Ja, okay.
Aber es hilft, ja. Da bin ich auch voll auf seiner Seite. Ja,
ja, also ich habe ich auch schon hier mit dem Kollegen, habe ich gesagt, hier die und die Übung musst du machen und dann war es wieder weg.
Ja.
Also, oder auch die Triggerpunkte finden.
Ja, genau.
Haben wir gemeinsam geguckt, er hatte irgendwie Schmerzen am Knie und wir haben hier oben die Triggerpunkte gefunden.
Ja, vieles muskulär, das ist krass. Also was wir muskulär verspannt sein können, wo das dann irgendwo wehtut und das muss nicht immer nur. Also manchmal kannst du was im Rücken haben und das tut dir irgendwo im Unterschenkel weh,
übertrieben voll.
Gesagt. Und den Zusammenhang zu bekommen, ist echt manchmal komplex.
Also wie gesagt, der Podcast ist cool, googelt den mal. Das ist, glaube ich, 1-2 Jahre her schon. Richtig geil.
Mhm.
Ich habe da immer noch viel, was ich im täglichen, da kommen immer diese Kniebeugen-Geschichte, ist da in meiner täglichen Routine, also in meiner wöchentlichen 1-2-3-mal Krafttraining-Routine drin.
Mhm. Vielleicht nehme ich heute auch eine Ernährungsroutine mit.
Ja, ja, vielleicht, also bei André bin ich mir unsicher, aber wer weiß, ob bei den Gummibärchen und Snickers ist er jedenfalls schon mal dabei.
So, jetzt kommt der nächste Punkt, Radfahren oder Laufen?
Ja, also ich bin eher Läufer, weil ich bin halt da reingerutscht und fahre aber auch Rad. Also ich fahre auch viel Rad und vor allem auch als Ergänzung zum Training oder wenn ich halt auch mal Verletzungen habe, dann kompensiere ich halt viel über das Radfahren auch.
Und du reist auch, ne? Bikepacking habe ich schon gehört.
Ja, habe ich schon gemacht, ja. Da war es aber noch Radreisen. mit so einem Stadtfahrrad hat man das gemacht und da hat man noch richtig Taschen gehabt, also wo so 30 Liter draufpassen.
Cool. Ja. Mountainbike oder Gravelbike?
Ich bin zum Gravelbike gekommen in 2019 und bin da jetzt geblieben und finde es schöner, weil gerade in der Region, wo ich lebe, fahre ich dann halt gern raus in Taunus. Und wenn ich da mit dem Mountainbike rausfahren will, da denke ich immer, ich habe schon einen Marathon gemacht, weil die so aerodynamisch rollen, die Dinger.
Ja, ja.
Und ich muss sagen, ich fahre lieber berghoch als runter. Also von daher ist, glaube ich, Mountainbike, da habe ich immer Angst.
Ja, in den Taunus müssen wir unbedingt rein. Das ist, das gibt, du bist jetzt der Dritte, den ich da kenne aus der Gegend. Ich glaube, das muss
sogar sein. Kommt doch mal und dann fahren wir
dann
mal.
Dann fahren wir aber auch wirklich mit allen. Mit Hügni, mit Stefan, mit dir und ich glaube noch drei andere, die ich kenne.
Ja, dann machen wir mal eine schöne Runde da auf dem Gravelbike.
Ist auch schon ganz lange auf meiner Liste.
Ja, auf jeden Fall.
Dann Roadrunning oder Trailrunning?
Absolut Trailrunning.
Mhm. War auch schon immer so irgendwie, also zieht es dich eher in die Natur oder ist es so ein bisschen was zu tun haben, Technik und so?
Boah, als ich angefangen habe zu laufen, da sind wir halt einfach ins Feld gelaufen. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden.
Da gab es ja keine Straßen.
Da gab es doch gar keine Straßen. Nein, so alt bin ich auch nicht. Nein, ich weiß, ich bin immer durchs Feld gelaufen und ich muss sagen, ich fühle mich da wohl. Und je mehr ich in die Ultraszene gekommen bin, desto mehr wollte ich halt von der Straße runter und ich finde es halt total schön, einfach auf die Berge zu laufen und dann oben zu stehen und zu wissen, du guckst runter und da kriegt das Leben einen anderen Sinn. Mhm. Also es entschleunigt total, finde ich, wenn man oben auf dem Berg steht und man sieht halt einfach, ja, wie gigantisch die Natur ist und wie gern ich da bin und
cool. Ja. Bier oder Wein?
Alkoholfreies Bier.
Okay.
Gut, das war auch die nächste Frage, mit Alkohol oder ohne Alkohol.
Da habe ich zwei Fragen auf einmal beantwortet.
Ja, perfekt. Wie vorhin, hast du schon mal geschafft. Das waren unsere AB-Fragen jetzt. Also sehr schön, sehr unterhaltsam, finde ich. Gehen wir dann mal einen Schritt weiter, sportlicher Hintergrund, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist, was du so an Sportarten gemacht hast, ging das in der Kindheit schon los oder?
Ja, also ich habe zum Glück ein Elternhaus gehabt, was mich immer zum Sport motiviert hat und ich habe da, glaube ich, viel gemacht, von Tennis, habe Leichtathletik super leidenschaftlich gemacht, habe dann in meiner Jugend das ein wenig vernachlässigt und als ich dann in Amerika war, habe ich
nur gesoffen wahrscheinlich, noch nicht alkoholfreies Bier getrunken.
Da durfte ich noch gar nicht trinken, da war ich noch 16 als Austauschschüler unser Counselor war da sehr streng, hat gesagt, wenn ich euch mit Alkohol erwische, dann fliegt ihr heim am nächsten Tag.
Okay.
Aber ich habe da ein paar Kilos zugenommen, ich habe dann mal selbe Größe damals schon gehabt, habe fast 100 Kilo gewogen. Und mein Gastvater hat mich eigentlich motiviert, dort ein bisschen Sport zu machen. Und da bin ich das erste Mal, ja, wahrscheinlich völlig unfit, da in dem Block gelaufen, wobei die damals so eine Farm hatten. Der Block war sehr groß. Aber da es da noch keine GPS-Uhren gab, kann ich ja nicht mal sagen, wie lang es war. Für mich waren es Welten, weil ich dachte, oh Gott, das werde ich nie schaffen. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich super viel geschwommen im DLRG. Und irgendwie habe ich mich aber ausgeschwommen, ich bin nicht mehr gerne im Pool. Und dann habe ich da mit dem Laufen angefangen und bin eigentlich seit 2000 am Laufen.
Okay.
Fast durchgehend, so mit mal Pausen, wenn du mal eine Verletzung hattest, aber ansonsten eigentlich immer durchgehend gelaufen.
Dann aber irgendwie, also Trailrunning, hast du ja schon gesagt, war irgendwie von Anfang an so das Ding, aber irgendwann kam dann nochmal der Schub, dass du so Ultra-Sachen gemacht hast auch.
Genau, also so richtig angefangen hat, so mit länger laufen hatten wir, als wir in Erfurt gelebt haben, meine Frau und ich. Und da sind wir immer in den Thüringer Wald gefahren und sind da rund um den, einfach rumgelaufen, um die Seen und Stauseen und haben da angefangen lang zu laufen. Inspiriert durch einen Freund von ihr, der halt Ultrarunning gemacht hat. Und dann hat meine Frau 2018 oder 2019 ihren ersten Ultra gelaufen, ich glaube 2018. Und ich bin mit dem Mountainbike so von Aid Station zu Aid Station gefahren und fand das so cool, dass ich dachte, ich will das auch machen. Und so ist das dann losgegangen und dann wurden die Distanzen immer länger und ich glaube keine 3-4 Monate später bin ich dann meinen ersten Ultra auch gelaufen.
Ab wann geht eigentlich ein Lauf-Ultra los? Ab wie viel Kilometern?
Das ist definiert laut der deutschen Vereinigung, Ultra-Vereinigung, ab 45 Kilometer.
Okay.
Alles darüber hinaus wird Ultra genannt. Also, und die längsten Rennen, die es aktuell gibt, ist, glaube ich, eins in Amerika. Und das geht 5000 Kilometer, also 3100 Meilen.
Steht das auf der Bucketlist bei dir sowas? Oder
Definitiv nicht, weil da geht's so, das ist so, das ist sowas ganz Spezielles. Das ist, kommt so ein bisschen aus der meditativen Shimani, nennt sich diese Laufbewegung. Und es geht einfach nur in einem Block. Der Block hat 800 Meter und die laufen jeden Tag von 6 bis 24 Uhr um den Block herum, bis sie die 5000 Kilometer geschafft haben.
Okay, das kann nur Jonas Deichmann machen.
Ja, da geht es um Selbstfindung. Ja. Also da gibt es tatsächlich dieses möglichst immer dieselben Eindrücke zu bekommen, so eine Art Meditation, und da kommt das auch her. Ja.
Krass.
Ja, also völlig verrückt. Aber das ist auch total, also jedes Jahr gibt es dieses Rennen, da müsst ihr mal auf Instagram folgen, das sind total die netten Menschen, völlig ausgeglichen. Und die laufen immer in diesem Block, wo die Schule langläuft, und die haben einen eigenen Schuster da, der denen die Schuhe neu besohlt, weil die halt ablaufen.
Stimmt, ja.
Völlig, klar. Aber total, also die Leute ruhen in sich selbst. Total spannend, ja.
Krass.
Ja.
Was sind so Distanzen, die du so machst oder gemacht hast oder wo du dich am meisten wohlfühlst dann?
Ich laufe gern die 100 Kilometer, will aber auch mal länger laufen, steht noch auf der Bucketliste, aber bis jetzt sind so die 100 Kilometer Rennen, die ich spannend finde.
Wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft man 100 Kilometer, also wie lange dauert das, wie machst du da irgendwelche großen Pausen, schläft man da sogar oder?
Bis jetzt habe ich noch nicht geschlafen, Pausen habe ich aber auch schon gemacht, ja. Also eigentlich läuft es im Einmal durch, das ist immer so das Ziel, aber im Ultralauf, dadurch, dass ich mich in den Bergen bewege, ist natürlich auch Gehen dazwischen, wenn du die Berge hochgehst oder ich musste schon durch Moore durch, da ist nicht viel mit Laufen, da ist dann eher mit Stapfen und hoffen, dass der Schuh am Fuß bleibt. Und ja, das ist dann einfach ja ein Schritt nach dem anderen und irgendwann bist du im Ziel und glücklich. Ja.
Aber wie lange dauert es ungefähr so, damit man mal, weil man kann das irgendwie, finde ich schwierig, weil ja, okay, man weiß so Marathonzeiten oder so, was normale Leute auch vielleicht laufen, aber mit so Trailrunning und dann auch so Kraxeln oder sowas, wie lange ist man da so bei 100 Kilometern unterwegs?
Also ich bin jetzt meine Läufe irgendwo zwischen 12 und 15 Stunden gelaufen, je nach Terrain. Aber es gibt auch Leute, die laufen die 100er so in knapp 8 Stunden, kommt so ein bisschen auch drauf an. Und nach oben ist meistens auch bis zu 22, 24 Stunden sind die Leute unterwegs.
Mhm. Ja. Okay.
Ja.
Und was mich immer fasziniert und hier auch unser Neuläufer bestimmt auch, weil der hat schon Hüfte nach einer Viertelstunde laufen. Wie kriegt man das hin, dass man das unverletzt und diese Angst vor oder man hört von Leuten, die Ermüdungsbrüche kriegen und dies und jenes und Achillessehne und sonst wie. Wie kriegt man das hin, dass man das nicht kriegt oder muss man dafür geboren sein, was weiß ich. Und du bist ja jetzt nicht in dem Sinne ein geborener Läufer, weil du na, ein bisschen Leichtathletik, vielleicht hilft das ja schon in der Kindheit, dass du da vielleicht eine Resilienz gegen hast, aber wie wird man da so, also manche, die sind nach dem Marathon schon mal erstmal ein halbes Jahr verletzt oder nach einem halben oder nach 10 Kilometern.
Ja, ich glaube, du musst halt reinwachsen in die ganze Geschichte. Also als ich angefangen habe, war für mich eine 50-Kilometer-Woche viel. Heute kann ich durchaus in meinen Hochphasen bis zu 120, 140 laufen. Und da wächst du rein. Und das war bei mir ja ein Prozess. Also ich habe 2019 damit angefangen. Da war ich froh, wenn ich so 200, 250 Kilometer im Monat geschafft habe. Und jetzt ist das ja einfach. Also der Körper wächst ja mit der Belastung. Und ich laufe halt sehr langsam, also ich mache halt wenig Intervalle. Also je härter du läufst, also wenn du in diesen Bereich gehst, dass du halt wirklich lange laufen willst, solltest du dich halt wirklich wissen, wo ist deine Grundlagenausdauer 2 zu Ende sozusagen. Und du trainierst halt unheimlich viel in der Zone 1, 2 und machst wenig Hochbelastungen. Genau. Weil je mehr Stress du auf den Körper bringst durch Intervalle, desto länger musst du kompensieren. Und viele Leute trainieren tendenziell zu schnell, damit es halt gut aussieht auf Strava oder so. Also, und ich glaube,
das ist beim Fahrradfahren übrigens das Gleiche.
Ja, ne? das haben wir, glaube ich, alle das Problem. Und ich glaube, es ist halt nicht sexy in dem Fall. Also, da ist es einfach auch. Also, es ist auch zum Beispiel mittlerweile, ich drücke Start, wenn ich laufen gehe, und ich drücke Ende, wenn ich ankomme. Und wenn ich mich mal 10 Minuten auf meine Bank im Taunus setze, na, dann ist das Laufzeit für mich.
Ja, okay.
Aber es ist mir auch egal, weil ich kann mir davon nichts kaufen, nur weil ich auf Strava gut aussehe. Also dafür laufe ich nicht. Ich laufe für mich selbst. Ja,
ja, das wäre ein schöner Sendungs. Ich kann mir nichts dafür kaufen, dafür, dass ich bei Strava ist. Ein schönes Zitat.
Voll, ja. Das ist auch so eine gesunde Einstellung. Finde ich richtig schön, das zu hören. Also, wir kommen ja auch noch zu gesunder Ernährung gleich.
Also ich finde, weil, wie gesagt, wir sollten das für uns machen, ne? Nicht für irgendwie eine gute Zeile auf Strava oder irgendwelche Zeiten, weil und dieses immer höher, schneller, weiter, das kann natürlich auch einen negativen Effekt haben. Ne? Also der Kampf sollte in dir selbst dran stattfinden, oder mit dir selber solltest du dich vergleichen und nicht mit den anderen. So. Mhm. Und darum geht es ja in dem Sport. Also geht es mir hauptsächlich. Ich möchte besser werden, wie ich vorgestern war, sozusagen. Das ist mein Ziel.
Ja. Okay.
Oder so lang wie möglich, weil das war so ein Erlebnis bei meinem ersten Ultra tatsächlich. Standen wir da und kam ein etwa Ü-70-Jähriger. Er sagte, ja, was laufen ihr morgen? Und dann sagte meine Frau damals, ja, wir laufen 64 Kilometer, also die Langdistanz war das da. Da sagte, ach, ich laufe nur die 30, mir steckt noch der 100er von vor 2 Wochen ein bisschen in den Knochen. Und wir standen da, das waren 4 junge Leute, die sich nicht so wirklich kannten. Und wir haben so alle gleichzeitig angeguckt, so das Kinnlade nach unten. Und also, ich glaube, da war unser Lebensziel sicher. Wir würden gerne auch noch mit 70 denselben Spruch reißen dürfen.
Ja. Ja, cool.
Ja, aber das ist tatsächlich, habe ich ja mal mit Radsport auch irgendwann angefangen, bin irgendwo bei so einer RTF gelandet und dann sind da die 70-Jährigen mit mir zusammen Rad gefahren und ich war so 28, unerfahren, auch nicht der Schnellste natürlich. Und war froh, dass ich da mithalten konnte. Ja. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich am Ende des Tages, dass ich bei diesem Sport geblieben bin und gesagt habe, geil, kann ich im hohen Alter noch machen, und bin immer noch begeistert, wenn ich ältere Menschen unterwegs treffe, und egal beim Laufen, beim Radfahren. Und jetzt gerade letztes Wochenende wieder beim Tennis bei so einem Punktspiel gegen so einen 70-Jährigen gespielt, wo ich am Ende dann irgendwie gewonnen habe, und der war auch dann nicht mehr der Schnellste auf dem Platz und sonst wie. Und ich habe zu ihm gesagt, Alter, wegen dir spiele ich Tennis. Weil das ist mein Vorbild, ne? Mit 70 hier auf dem Platz zu stehen. Wegen dir mache ich den ganzen Scheiß und esse ab und zu mal keine Gummibärchen. Ne? Mhm. Dass ich so versuche, so ein bisschen sportlich zu bleiben, wie du schon sagst. Bei mir ist es noch nicht mal besser zu sein, als ich vorher war, sondern dass ich einfach immer eine angenehme, schöne Fitness habe. Das ist so meine Zielsetzung, die sich auch in den letzten 5 bis 10 Jahren geschiftet hat, dass ich nicht mehr auf andere gucke, sondern auf meine eigenen Wattzahlen auf dem Fahrrad und mich freue, oh, krass, du kannst jetzt hast jetzt eine Zone 2, wo du ein paar Watt mehr treten kannst. Das ist so mein Ansporn eher, als dass ich gucke, oh, der neben mir, der tritt ja, der kann da, der, den kann ich jetzt ja abhängen. Im Gegenteil, seitdem fahre ich eher entspannter, dass ich nicht so das Gefühl habe, oh, da überholt mich jetzt jemand, ich muss unbedingt dranbleiben.
Ja. Nee, lass ihn. Ich glaube, damit lebt sich auch gut. Es gibt fast immer einen, der schneller ist oder besser ist als man selber.
Ja.
Und von daher, ich glaube, man sollte halt einfach mit sich selber dann glücklich sein, weil das ist das Ziel, was man erreichen kann. Ne? Und du weißt ja auch zum Beispiel im Sport, weißt du ja nie, was hat der Typ? Hat er heute seinen Tag seines Lebens? Ja.
Mhm.
Auch wenn du gut trainiert bist und dich fit fühlst, aber es kann ja sein, der hat an dem Tag irgendwie, weiß ich nicht, das Glück seines Lebens, fühlt sich fit, mental ist top, alles, und der kriegt das Ding runtergerockt ohne Ende.
Ich kann, wie gesagt, das ist jetzt so ein Mindset, was ich so ganz nett finde, was ich hier also auch raushöre. Gleichzeitig kann ich es natürlich auch voll nachvollziehen, wer so voll im Futter steht und Bock hat, Comps zu fahren, was auch immer. Also es ist ja, hat ja alles seine Existenzberechtigung, und jeder hat so seinen eigenen Ansporn, irgendwas zu machen oder auch nicht.
Ja.
Deswegen, aber es ist ganz spannend. Dass man so dieses Intrinsische ist, glaube ich, dann so irgendwann die Kunst, wenn man dann so weiterkommt, wenn man dann ein paar Jahre das gemacht hat und dass man sagt, ja, ist mir egal, was die anderen machen, das ist so mein eigenes Ding. Und dann laufe ich halt mal langsam oder habe vielleicht selber einen schlechten Tag und muss ja auch langsam fahren.
Ja, aber ich meine, früher als Kind, ich war total kompetitiv. Also als ich Leichtathletik gemacht habe, war ich der Jüngste in der Gruppe und ich habe immer alle angeschrien, dass sie mehr Leistung bringen sollen. Ich habe mich ein wenig geändert zum Glück.
Ja, ja.
Aber damals war ich so und ich glaube, da war es mir das wichtig halt. Da wollte ich schnell, aber da war ich Sprinter, ne? Da war ich hier, was haben wir, 50 Meter Rennen habe ich da gelaufen.
Ach, krass.
Das war was ganz anderes. Und ja, aber ich finde es auch toll, wenn das Leute motiviert, ja. Aber also mir ist es nicht mehr so wichtig. Mhm. Also mir ist es nicht mehr wichtig, ich vergleiche mich nur noch mit mir selber.
Aber brauchst du denn diese Wettkämpfe, diese, sagst, okay, in den Alpen findet das und das statt, da will ich den 100er mitlaufen. Brauchst du sowas noch oder könntest du auch sagen, brauche ich nicht, ich laufe trotzdem? Oder ist das schon so, dass, weil das ist so, gibt es auch unterschiedliche Menschen, die dann unbedingt ein Ziel brauchen, ja, ich laufe dann und dann den Halbmarathon und ohne das würden sie nicht trainieren?
Nein, also ich bräuchte es nicht, um als Trainingsanreiz zu haben. Also okay. Ich liebe es einfach, den Prozess, hatte ich ja auch gesagt. Ja. Ich bin total gern draußen, ich bewege mich gerne und erfahre dadurch, sage ich mal, Urlaubsorte, wo ich bin, sehr intensiv. Ich liebe aber trotzdem auch mal ein Rennen, mich hinzustellen, weil das ist immer so schön, dass es irgendwie, man hat immer Muffensausen vor so einem Tag und man ist nervös und hofft, dass alles gut geht. Und es ist aber auch toll, also so ein bisschen, gerade wenn du lange Ultras läufst, einfach auf Motivation tatsächlich. Du bist nicht der Einzige, der an dem Tag versucht, 100 Kilometer zu laufen. Ja, und das ist auch schon ziemlich motivierend. Und ich habe auch total nette Menschen da schon kennengelernt. Weil wir auch mal während der Corona-Zeit haben wir dann so Fastest Known Times gemacht, wo es halt darum geht, einfach Wanderwege, die es offiziell gibt, abzulaufen. Und das ist schon hardcore mental. Also wenn du 70 bis 100 Kilometer einfach alleine durch den Wald läufst und du siehst halt auch keine Menschenseele in manchen Regionen und da denkst du schon viel über den Sinn des Lebens nach und was mache ich hier eigentlich? Aber dann weiter zu motivieren und das ist schon da nochmal echt eine andere Nummer, als wenn du jemanden hast, der drum um dich ist. Wenn du auch nur mal kurz schwätzen kannst oder mal fragst, wie geht's dir oder man läuft ein bisschen miteinander und das ist halt schon eine ganz andere Sache. Also von daher, ich genieße es total auch mal, so einen Wettkampf zu machen.
Ja, gut, das ist eine Gemeinschaft, ne? Man ist eine Gemeinschaft, man lernt Menschen kennen und das ist ja das, was ich beim Radfahren so auch erlebe. Wenn gerne mal alleine trainieren, alleine fahren und dann gehst du zu so einem Vereinsevent bei uns oder sonst wie, hast 50 Leute um dich rum, quatscht mal mit dem, das ist dann schon wieder, das gehört zum Menschsein ja mit dazu, auch mal Menschen kennenzulernen und mit denen zu quatschen, die vielleicht auch noch das gleiche Hobby haben. Gar nicht mal so schlecht, ja.
Ja, wir sind soziale Tiere sozusagen. Ja. Wir brauchen das auch, ja.
Wenn du dich so, also ich sag mal so ein 5 bis 10 Kilometer Lauf, ne? Das macht man jetzt irgendwie so aus kalter Rosa, muss man jetzt nicht groß drauf achten, was esse ich denn jetzt oder wie viel trinke ich oder irgendwie sowas.
Ja.
Wenn du dich dann irgendwie in diesem Ultracycling auch bewegst, da ist das der Punkt gewesen, wo du dann auch gedacht hast, okay, ich hab voll Interesse jetzt auch mit Ernährung so ein bisschen zu gucken. So, hast du gemerkt, du kommst da an deine Grenzen oder hast du Strategien schon entwickelt für solche Wettkämpfe und sowas?
Ja, also so Strategien entwickelst du halt mit jedem Lauf. Mhm. Also du verfeinerst die mit jedem Training und auch gerade in Wettkämpfen, wenn mal was schief geht. Ja, wir haben tatsächlich, als wir mit Ultra angefangen haben, haben wir uns halt intensivst mit Ernährung beschäftigt, weil du ja genau weißt, dass du deine Speicher leer laufen wirst. Und dann geht es ja darum, dass du irgendwie was isst. Und als wir 2019 angefangen haben, war das noch kein heißes Thema, das Essen. Also da wurde einfach nur gegessen, sozusagen so viel Essen, wie irgendwie möglich war.
Echt? Das ist die Wiese. Aber so vor 5, 6 Jahren hat man da nicht auch schon Gels und
ja,
sonst wie?
Ja, aber es war noch nicht so dieser,
noch nicht so ausoptimiert wie heute, oder?
Genau,
wie?
Es war noch lange nicht so ausoptimiert.
Aber es lag jetzt an der Szene einfach, oder? Weil im Radsport und so war es wahrscheinlich auch schon anders damals, oder?
War das da schon so?
Weiß ich nicht. Also ich meine,
da seid ihr mehr drin.
Es gibt ja auch diese Ulle-Zeiten, die dann irgendwie Nüchtern-Training 100 Kilometer gemacht haben und so, was ja auch.
Glaub, das ist aber 80, 90er Jahre.
Ja, genau.
Wir müssen nüchtern trainieren, was ich heute halt bitte niemals mache. Lebensgefährlich. Also.
Ja, das weiß auch wirklich, glaube ich, jeder Mensch mittlerweile. Dass
es
man
gibt
das
noch Menschen. Nee, und dann fängst du halt an. Also der Körper hat ja, sag ich mal, Glykogenspeicher und das ist meistens so, je nach Intensität, so nach 1,5 bis 2 Stunden sind die leer. Und dann schaltet er ja automatisch auf diese Fettverbrennung oder nicht, schaltet er nicht um, Fettverbrennung ist immer an, also vom ersten Moment, wo du dich bewegst. Aber irgendwann, wenn halt die Glykogenspeicher, also die Carbspeicher leer sind, dann musst du halt deine gesamte Energie aus dem Fettstoffwechsel ziehen. Und dann merkst du halt, dass du massive Leistungseinbrüche hast, weil wir gar nicht so effektive Fettverbrenner sind, sondern wir am liebsten halt Glykogen, Carbs, Kohlenhydrate verbrennen. Genau. Mhm. Und die auch am einfachsten Energie umwandeln können als Mensch. Und dann fängst du halt an, ja, wir haben dann auch ein paar Gels gehabt. Damals gab es nur, sag ich mal, die Powerbar-Gels.
Das ist nicht dein Ernst, 2019 gab es doch schon ein Riesenangebot. Vielleicht ist es bei den Trailrunnern. Wie jung ist denn Trailrunning?
Das ist schon älter.
Aber das so hyped ist das auch erst ein paar Jahre, ne?
Ja, das ist so, ich würde sagen, 2019 war das schon ein bisschen bekannter.
Ja.
Aber erst so dann richtig mit Corona, nach Corona ist das richtig dann in die Decke geschossen. Und es zeigt auch so Statistiken, dass wir jetzt, also die Rennen sind teilweise sofort ausgebucht. Also wir haben kaum, also viele Rennen sind innerhalb der ersten 3-4 Tage ausgebucht. Und du kommst kaum noch rein, wenn du dich nicht frühzeitig entscheidest.
Ja. Spannend. Mir kommt das Thema Ernährung in dem Sinne nicht so neu vor. Gut, ich komme so ein bisschen auch aus dem Triathlon. Die sind vielleicht auch schon einen Schritt voran gewesen, weil die natürlich auch in Langdistanzen oder so Halbdistanzen fingst ja auch dann schon an, mehr essen zu müssen und Gels, Gummibärchen, was auch immer, ne?
Ja, aber wie gesagt, also damals, was hatten wir, die schönen Powerbars mit dem Hardcore Artificial Flavor? Weil die auch noch so richtig schön pappsüß waren.
Ja,
Ich glaube, da gab es Morten zum Beispiel auch noch nicht.
Also,
und da hat sich schon viel entwickelt in den letzten 5 Jahren. Und da ist aber Radsport tatsächlich weit führend. Also viele von uns im Trailsport gucken, was die Radsportler machen, weil da der Radsport ganz weit vorne ist, was Ernährungsoptimierung angeht. Und das kommt ja viel mit durch die Tour de France. Jetzt hier, ich habe das schöne Stichwort der Tasse da hinten. Aber da kommt viel her. Und ich denke, da wurde sich auch viel abgeguckt. Wobei wir natürlich im Laufsport immer so ein bisschen, also es ist eine höhere Aktivierung des Körpers. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Bedarf theoretisch, können aber schlechter essen. Dadurch, dass wir viel stärker durchblutet sind, weil sich auch der Oberkörper bewegt beim Sport.
Naja, und immer
die Erschütterung kommt dazu, dass du halt schwieriger essen kannst. Aber es ist halt zum Beispiel jetzt in der Tour de France, auch das sage ich immer vielen Läufern, guckt es euch an, da guckt die Vollprofis essen, wenn seine Uhr piepst, 2 Minuten vorm Ziel oder 2 Kilometer vorm Ziel, siehst du noch einen Vollprofi, da drückt er sich ein Gel rein oder isst was, weil seine Uhr oder sein Glykogenspeicher gesagt bekommt, hier, du bist leer und ich esse. Ja, und das würde keiner bei uns machen, 2 Kilometer vorm Ziel, aber er denkt halt an morgen.
Ja.
Das heißt, er weiß halt genau, wenn er jetzt diese Ration auch nur 10 Minuten später bekommt. Ja, also, ja gut, 2 Kilometer fährt er ja nicht in 10 Minuten, aber bis er am Tourbus ist sozusagen, dauert es 10 Minuten, ja. Und das ist ihm zu lang, ja. Und ich finde, das ist halt, das zeigt einfach, wie wichtig auch Ernährung ist, wenn du an morgen denkst und möglichst schnell dich von der Leistung, die du gerade erbringst, auch recovern willst. Weil darum geht es ja auch viel. Und das machen halt immer noch nicht so viele Menschen.
Ganz korrekt. Viele. Ja, habe ich selber auch immer, wo ich gedacht habe, Alter, schön Fettverbrennung nochmal anregen, indem ich nochmal die letzte halbe Stunde schaffe ich den auch ohne Riegel. Und heute esse ich teilweise auch. Kurz bevor ich zu Hause ankomme, nochmal einen Riegel, zu Hause nochmal einen Recovery Shake oder auch was Echtes zu essen, weil man genau weiß, einmal leer gefahren bedeutet ein paar Stunden längere Regenerationszeit.
Definitiv.
Ne?
Wenn du wirklich gehst zu Hause in den Kühlschrank und
und Heißhunger. Ne? Ja. Du hast dann im schlimmsten Fall, riskierst du eine Heißhungerattacke. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem für viele Leute, die viel Sport machen und sich wundern, warum sie nicht abnehmen. Weil sie während des Sportes zu wenig essen und abends dann einfach dreimal so viel von dem, was sie eigentlich, oder zumindest doppelt so viel von den Kalorien, die sie vielleicht nur verbraucht haben auf dem Rad.
Ja.
Weil der Heißhunger kommt, weil der Körper sagt, scheiße, ich muss was speichern, der schickt mich ja jeden Tag los und ich komme mit Hunger nach Hause.
Ja,
so blöd gesagt, ganz einfach runtergebrochen, Der Körper macht das ja mit dem Speichern deshalb, weil er in Defizit reinkommt.
Genau, und dann will er halt nachfüllen und dann überkompensiert man oft.
Genau.
Und ich muss ja sagen, meine besten Läufe hatte ich meistens und da habe ich selten noch Heißhungerattacken gehabt am nächsten Tag, weil ich anscheinend dann genügend gefuelt habe bei den Läufen und somit mein Körper eigentlich nie in dieses krasse Defizit gelaufen ist. Also das ist mir schon, also ich hatte schon die Läufe, wo bin ich nach den langen Ultras, habe ich am nächsten Tag meine ganzen Vorräte für die nächsten 2 Tage aufgefuttert. So vor Mittagessen. Und dann denke ich so, okay, das kann es nicht sein. Und bei den anderen, wo ich wirklich gut durchgekommen bin, dann war das so, okay, hast du ganz normal gegessen am nächsten Tag. So deine 2-3 Mahlzeiten, also 3 Mahlzeiten dann. Und das merkst du dann halt schon, wenn du deine Speicher immer wieder auffüllst und nachlegst, ja.
Das sind Learnings, wo ich das Gefühl habe, wo du sagst, 2019 ging das bei dir los, mit dass man sich um Ernährung gekümmert hat da im Trailrunning. Und ich glaube, das sind so Learnings, die kommen jetzt auch erst durch die sozialen Medien, durch mehr Zugänglichkeit, durch Podcasts, wo dann drüber gesprochen wird vielleicht auch, ja. wo man das jetzt erst lernt. Und ich habe das Gefühl, aber da ist noch kein Ende erreicht. Also wir sind noch an so einem Punkt, wo es in 2-3 Jahren noch Dinge gibt, die anders sind, als wir sie heute machen. Weil wir, glaube ich, noch am Anfang stehen, zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Wir kommen auch später noch mal so ein bisschen im Detail beim Essen im Wettkampf, vor dem Wettkampf und so weiter, dass das ja auch ein individuelles Thema sein kann, von Mensch zu Mensch unterschiedlich und Unverträglichkeiten, was es nicht alles gibt. Ja. War das dann auch so, wo du gesagt hast, Was hast du beruflich gemacht damals oder wie kam das, dass du sagst, jetzt will ich aber ins Thema Sporternährung reingehen? Wie bist du da denn, war das dein Trailrunning, war das, weil du gemerkt hast, ich komme hier nicht weiter mit der Lektüre oder muss mir das zusammensuchen? War das eine Entscheidung, die da dich?
Also ich sag mal so, bei meinem ersten Ultra hatte ich halt viele Gels dabei und mir war einfach kotzübel.
Ja.
So. Und ich war insgesamt damals knapp etwas über 7 Stunden unterwegs und nach 3-4 Stunden habe ich einfach gedacht, ich will kein Gel mehr essen. Und wenn du halt aufhörst zu essen, und das hatten wir ja gerade, ist es halt echt, dann du läufst irgendwann auf dem Zahnfleisch. Und das macht dann auch keinen Spaß. Und dann haben wir halt viel rumgeguckt. Also wir haben dann bei den paar Büchern, die es damals gab, über amerikanische Ultraläufer, die haben dann Burritos gegessen und sowas. Aber wo packst du ein Burrito hin, ja? Also wenn dir den keiner
essen beim Rennen.
ist total, oder? Ja. Und dann war es so, ich kann doch keine Bohnen essen beim Laufen und so. Aber hey, und so kam halt, was machen wir denn? Und dann fängst du an mit Stullen und Brötchen. Alles war dann irgendwann zu trocken, weil je länger du läufst, desto mehr Wasser verlierst du ja. Und es wird halt immer schwieriger, je fester die Konsistenz wird, das zu essen, wenn du eine gewisse Leistung erbringen möchtest. Und da haben wir halt überlegt, okay, dann haben wir mit Kartoffelpüree angefangen. Also irgendwas so Dinge, die halt einfacher sind. Oder die Salzkartoffel, die kannst du halt mal in einem Plastikbeutel tun und in deine Tasche stecken.
Das machen ja viele Ultra-Cyclists auch. Ne?
Ja,
also Kartoffeln so sich vorzukochen und wenn man keine mehr hat, dann kauft man sie in Stäbchenform irgendwo. Leider mit zu viel Fett.
Ja, die berühmte Stäbchenkartoffel.
Genau.
Ja, und so ging das dann. Und so sind ja im Prinzip auch irgendwann die Ideen zu den Produkten entstanden, weil wir das dann wir haben uns dann selber Pürees gemacht immer und haben die, kennt ihr diese Soft Flask, die man im Laufen immer hat?
Ja.
Das sind diese, weiß nicht was, BPA-freien Plastikprodukte. Mhm. Und da haben wir das Zeug immer reingestopft. Und das war halt einfach eine Riesenschweinerei, die irgendwie da immer wieder reinzustopfen und dann wieder rauszubekommen und sauber zu bekommen. Da standen wir manchmal echt eine Stunde nach dem Lauf oder so in der Küche, um diese Flaschen wieder sauber zu bekommen. Und ja, genau. Und so ist, und dann hat eine Freundin uns empfohlen, mit Quetschis zu arbeiten. Hier so wiederbefüllbare Quetschis für Kinder. Mhm. Und die haben wir die halt bei Amazon gekauft und die hatten halt auch schöne Kindermotive. Und da ist es den ersten Leuten dann aufgefallen, weil die uns gefragt haben, weil ich hole dann so ein Bärchen raus oder eine Biene Maya oder so. Und fragte mich, was ich da esse. Und dann kamen wir auf die Idee, dann zu überlegen.
Ach, und das war auch so. Und dass du sagst, du machst jetzt nochmal diese Ausbildung zum Ernährungsberater, war das parallel dann alles schon oder vorher?
Nee, also wir haben halt uns intensiv selber erstmal mit veganer Ernährung beschäftigt in der Zeit,
ja.
Weil man ja über gewisse Fleischprodukte, also insbesondere gibt es ja im Schweinebereich, das ist ja sehr mit viel mit Antibiotika besetzt mittlerweile, also weil wir einfach gewisse Lebensmittelstandards erfüllen müssen und dadurch, dass die Tiere halt teilweise so gehalten werden, wie sie gehalten werden, sind da halt, sage ich mal, entzündungsfördernde Stoffe im Körper.
Mhm.
Und die isst du natürlich dann mit und dann hast du sie im Körper. Und das war so ein bisschen der Gedanke, da wo wir angefangen haben zu experimentieren. Das heißt, am Anfang war das halt alles Selbststudium.
Mhm.
Und das mit dem Ernährungsberater habe ich jetzt angefangen, einfach weil ich gemerkt habe, dass mich das Thema noch mehr interessiert. Ich natürlich auch mit der Gründung, als ich jetzt Rabbit View gegründet habe, mich halt noch viel intensiver mit Essen und Ernährung beschäftigt habe. Und das war jetzt einfach aus Interesse, noch mehr zu lernen, das noch zu vertiefen, auch da nochmal ein bisschen mehr in zu gucken, weil wir uns vorher sehr sportspezifisch beschäftigt haben mit Ernährung, sondern was auch alltagsmäßig noch mehr möglich ist, sich möglichst gesund zu ernähren, dass man möglichst lange, ja, gesund bleibt im Alter. Das ist so das Ziel, ne? Also am Ende des Tages können wir über Ernährung viel beeinflussen und viel positiv auch länger gesund bleiben. Und dann gibt es natürlich immer noch die Gene, aber für die können wir halt nichts. Und die kriegen wir bei der Geburt zugeteilt und die Karte können wir halt nur so spielen, wie sie funktioniert. Ne?
Ja, okay.
Also, aber genau, das ist so die Idee. Und einfach, ich merke halt, dass auch viele Leute mich fragen, seit ich Rabbit View gegründet habe, wie ich das mit Ernährung machen soll im Sport. Und da war es mir halt einfach auch nochmal ein Anliegen, da einfach mein Wissen auch zu verbessern, um halt auch, wenn ich schon was erzähle, dass das halt auch Hand und Fuß haben soll.
Also so ein bisschen dieser wissenschaftliche Ansatz, den man ja auch gehen muss.
Genau.
Dass man sagt, Studien lesen, Studien kennen.
Genau.
Und auch da habe ich ja das Gefühl, dass aktuell da vieles an Studien neu kommt, neu gedacht wird. Auch gerade im veganen Bereich lernt man jetzt schon wieder, okay, vegan ist doch nicht nur Vitamin B12 supplementieren und gut ist, sondern dann muss man schon gucken, wenn man vegan lebt, sehr genau auf essentielle Nährstoffe. Essentiell bedeutet immer, habe ich eine schöne Eselsbrücke, essentiell bedeutet immer, Essen kann man nur durch Essen in den Körper hineinführen. Und wenn man es nicht isst, hat man halt irgendwann ein Defizit, wenn man Pech hat. Es während normale Nährstoffe, also viele Dinge der Körper selber bilden kann, essentielle halt nicht. Die gehen halt nur über Essen rein. Und dann habe ich das Gefühl, dass sich da, weil ich ja auch eine Zeit lang vegan war und das auch sehr lange eigentlich, 7-8 Jahre würde ich sagen, und dann jetzt in den letzten Jahren da auch ein Shift stattgefunden hat, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert auch nicht alles so ganz einfach, wie man denkt. Und da gab es ein schönes Zitat, was ich irgendwo mal gehört habe, wenn vegan ein Lebensmittel wäre, wäre es noch gar nicht zugelassen. Weil man da noch viel im Dunkeln takt und jetzt auch immer wieder neue Dinge entstehen, wo man sagt, okay, da entsteht noch mal Wissen durch Studien, die man vorher nicht wusste. Weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst.
Doch, also es wird viel geforscht und es wird immer mehr geforscht. Und wir können natürlich auch mit der heutigen modernen Wissenschaft sehr viel mehr Fakten und Nuancen feststellen. Und man sieht es ja allein schon mit den essentiellen Aminosäuren. Das waren vor nicht allzu langer Zeit mal 7, jetzt sind wir bei 9. Dann gibt es ja auch eine Diskussion, dass es anscheinend Menschen gibt, die gewisse Aminosäuren schlechter produzieren können, die aber nicht als essentiell gelten.
Ja, das heißt, ja.
Genau. Also man wird auch merken, dass das halt auch sehr individuell ist. Also wir Menschen, also zum Glück sehen wir ja auch alle unterschiedlich aus. Und da wir alle unterschiedlich aussehen, heißt das ja auch, unser ganzer Körper funktioniert ein bisschen unterschiedlich. Und das merken, oder das ist halt auch in der Ernährung so, ja. Es gibt da nicht eine Ernährungsform, die für alle funktioniert. Das wird nie der Fall sein. Und gerade im Sport ist gerade sehr viel im Aufbruch, weil der Sport jetzt erst vor kurzem entdeckt hat, dass es ja das weibliche Geschlecht noch gibt und das funktioniert doch nochmal sehr viel anders unter Leistung. Und früher wurden ja Studien tendenziell immer nur am Mann gemacht. Und das ist natürlich ein Riesendefizit und da wird zum Glück jetzt sehr viel nachgeholt. Also Stichwort zyklusbasiertes Training, was für Frauen einen Riesenvorteil hat. Und da wird halt jetzt noch sehr viel Forschung kommen und das ist auch gut so, weil der weibliche Körper halt durchaus anders funktioniert in den Phasen, ne? Und gerade im Leistungssport oder im Ausdauersport sehen wir ja auch, also da gibt es zum Beispiel Studien über Marathonzeiten, da hat man eine Leistungsdifferenz so von 8%, so plus minus Prozent, also von Frau zu Mann. Was aber auch damit zu tun hat, dass die Leistungsdauer deutlich kürzer ist. Also ja, der durchschnittliche Marathon liegt bei 4 Stunden, glaube ich, ungefähr. Etwas über 4 Stunden ist die durchschnittliche Marathonzeit. Wenn wir uns dann aber Leistungssport angucken im Bereich von 100 Meilen, also 160 Kilometer, ist die Leistungsdifferenz noch bei 1-3% zwischen Mann und Frau. Mhm. Was oft damit zusammenhängt, dass Frauen bessere Fettverbrenner sind. Mhm. Die können die Fettreserven deutlich effektiver anzapfen und haben natürlich dann den Vorteil, die müssen weniger Kohlenhydrate essen. Mhm. So, und das hilft denen auf den langen Distanzen, das, was wir vielleicht mehr an Muskeln haben, auszugleichen, weil sie effizienter sind. Und das sieht man halt jetzt. Und ich denke mal, diese Studien müssen noch viel mehr kommen und da wird noch viel mehr rauskommen. Auch, und da gibt es ja jetzt auch verschiedenste Experimente und Studienlagen, aber das wird jetzt nachgezogen. Und da wird in den nächsten Jahren viel zu veröffentlicht, denke ich mal.
Ja, ja, spannend. Und deine ersten Gehversuche mit Rabbit Fuel, würde ich jetzt tatsächlich das Thema, wir gehen mal später nochmal so ein bisschen auf Ernährung im Wettkampf ein, da vielleicht nochmal dediziert, aber weil du jetzt damit schon angefangen hast, ihr habt eure eigenen Quetschis gebaut. Mhm. Wie kam das, dass du gesagt hast, ach, ich mache da vielleicht mal ein Produkt draus?
Ja, wie kam das? Es war so tatsächlich, dass uns die Leute darauf angesprochen haben, was wir essen, hatte ich ja gesagt, in den Rennen. Und ja. Wir haben ja auch rumgeguckt und haben halt einfach nichts gefunden. Und es war auch nichts irgendwo, weil wenn man sich mit gesunder Ernährung beschäftigt und man guckt sich dann die Inhaltsstoffe von Gels an und liest einfach und beschäftigt sich halt auch, wenn man zu viel Zucker isst, ne? Also ich meine, in der Alltagsernährung führt es halt ganz schnell zu Diabetes, zu Übergewicht und so weiter. Und irgendwo war das so, kam das für uns nicht zusammen im Kopf, weil wir gedacht haben, das kann ja nicht sein, dass wir einen gewissen Sport machen, um gesund und fit zu bleiben und dann essen wir aber total, sag ich mal, schlecht aus ernährungsphysiologischer Sicht während des Sports. Macht ja irgendwie keinen Sinn und da hatten wir überlegt, was kann man da machen? Und es war halt auch einfach das Thema, dass ich so viele Stunden am Stück diesen Zucker einfach mental nicht runterbekommen habe. Also ich wollte das irgendwann nicht und dann habe ich halt aufgehört. Und dann hatten wir halt diese selbstgebastelten Quetschis dabei und dann haben uns die Leute angesprochen, ja, das hätte ich auch gerne, haben die gesagt. Und irgendwie dämmerte das so über mehrere, ja, das war bestimmt im Zeitraum von 1-2 Jahren in den Köpfen rum. Und dann hat sich halt beruflich bei mir die Chance ergeben, dass ich das jetzt angehen kann und habe mich dann dahinter geklemmt und haben es ins Leben gerufen. So ist das so ein bisschen daraus entstanden. Also viel mit Zufall und viel mit schwelenden Gedanken, die einem so im Kopf rum sind. Und ja, ich habe BWL studiert, also ich kann nichts sozusagen außer Unternehmensführung. Ich habe immer aber schon als Geschäftsführer, also ich habe die Firma von meinem Vater übernommen, habe da als Geschäftsführer gearbeitet und habe meine ganzen Praktika in irgendwelchen Startups gemacht, wo es darum geht, neue Produkte zu entwickeln oder neue Dienstleistungen. Und das ist halt so ein Typ bin ich einfach. Ich mag das gerne, ja, Marken aufzubauen, Unternehmen aufzubauen. Und ich finde das toll. Und da bin ich auch manchmal sehr blauäugig. Aber ich glaube, wenn wir das nicht wären, ich glaube, keine in große Erfindung wäre passiert, wenn wir immer nur Dienst nach Vorschrift gemacht hätten.
Das stimmt, ja.
Und da muss man manchmal auch einfach ja, losgehen und ja, es wird einem was auf die Füße fallen und auf die Finger. Und da muss man dann aber einen Weg finden, wie man damit umgeht oder drumherum gehen kann, ja.
Das war wahrscheinlich jetzt nicht so einfach, wie du dachtest, ich mache mal einen Kartoffelbrei jetzt mal hier in irgendein Gefäß und dann können das alle kaufen. Ne?
Doch, es war so einfach. Nein, es ist, ja, man lernt viel und man zahlt auch Lehrgeld, Weil ich meine, du fängst ja in der Küche an, du kochst zu Hause und das schmeckt alles super schön frisch. Und dann geht es aber darum, okay, wie kriegen wir das in einem Produktionsprozess? Und da haben wir viel gelernt. Also wir mussten ja die, oder unsere Produkte sind ja haltbar bekommen und dass sie nicht in der Kühlkette funktionieren. Also wir wollten ja ein Produkt haben, was außerhalb der Kühlkette ist, weil wenn du es halt dann einmal aus dem Kühlschrank nimmst, ja, und dann kannst du es ja nicht mehr zurückstellen, weil dann wird es irgendwann schlecht werden und umkippen. Und da kommt damit das Thema wieder mit Nachhaltigkeit, Food Waste bei uns so ein bisschen auch, ja, die ethische Anforderung, dass wir halt kein Essen wegwerfen wollten. Und wenn du halt ein Produkt hast, was immer in der Kühlkette funktionieren muss und du nimmst es mit, isst es nicht und dann ist es schlecht.
Also kriegst es dann danach nicht. Also wir hatten Maroga Mielenk hier, der hat die Squeezy Gels mal nach Deutschland geholt in den 2000ern, glaube ich, oder vor den 2000ern. Und der wird halt auch immer gefragt, warum ist in eurem Gel Dings ein Konservierungsmittel drin? Ja, das muss halt auch, wenn die Sonne hinten drauf knallt, funktionieren.
Ja.
Und so müsste ich es auch. Ich glaube, ihr habt noch nicht mal ein Konservierungsmittel. Was habt ihr? Konservierungsmittel ist wahrscheinlich Salzhaupt, aber nichts Unnatürliches.
Genau, ne? Wir haben nichts Unnatürliches drin, wir sterilisieren.
Ja.
Und damit ist es halt haltbar.
Und das Salz hilft wahrscheinlich ein bisschen.
Genau. Ne? Und du, ja, natürlich, klar, wenn du es 20 Mal mitnimmst und 10 Stunden in der Sonne rumträgst, das wird es wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr aushalten. Ja,
ja.
Aber im Prinzip ist es relativ sauber dann abgekocht durch die Sterilisierung und dadurch sind halt keine Keime mehr drin oder so geringe Anzahl an Keimen, dass halt nichts mehr passieren kann. Und dann kannst du es halt auch wieder mit zurücknehmen, wenn du es nicht gegessen hast. Wenn es offen ist, dann musst du es halt einmal von der, ja, wir sagen immer 24 Stunden essen, weil dann kannst du halt einfach umkippen. Aber das ist ja auch, wenn du einen Gel aufmachst und nicht isst, dann ist das auch irgendwann schlecht, ja.
Das heißt, in der knallen Sonne habe ich ja dann sogar auch richtig warmes Erbsenpüree. Ne? So wie
genau, kannst du es dir aufwärmen lassen.
Ja, 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 genau.
Dann gibt es auch ein warmes Gericht und nicht ein kaltes Erbsenpüree.
Ja, ja, spannend. Also es ist, was waren denn so die Fails, die ihr hattet bei den ersten Abfüllungen und sonst wie? Ist das dann schon mal umgekippt oder habt ihr gemerkt, oh, das wird jetzt schlecht? Oder wie lernt man das? Oder wissen das die Produzenten? Du arbeitest ja wahrscheinlich mit.
Genau. Also Know-how kommt von den Produzenten mit,
ja.
Aber die ersten Fails waren tatsächlich, dass wir nicht genügend sterilisiert haben. Also wir dachten, wir könnten es schaffen, das Produkt haltbar zu bekommen, weil sterilisieren ist ja nur mit 120 Grad erhitzen, also das ist so ein bisschen der Endgegner. Da ist halt auch wirklich, verliert man ein bisschen Nährstoffe, du veränderst den Geschmack ein bisschen und wir wollten es halt möglichst frisch und gesund und lecker haben. Das war immer unsere Idee. Und wir haben gedacht, wir können es dann nur pasteurisieren. Pasteurisieren heißt dann bis maximal 96 Grad erhitzen, aber was nicht ausreichend war. Und da haben wir dann halt die erste Charge produziert und ja, das hat keine zwei Tage gedauert und dann haben die ein Eigenleben entwickelt oder vielleicht
die
eine Woche.
Blasen die sich auf?
Oder ja, was? Genau, die werden dann, das kann auch mal sein, wenn ein Loch in einem Beutel ist irgendwo, dass die sich dann aufblasen oder wenn irgendwo mal nochmal Luft gezogen hat oder dass irgendwie mal im Produktions- oder im Lager oder sag ich mal, wenn was verschickt wird, kann ja auch mal sein, dass irgendwie Druck auf den Deckel oder sowas kommt und dann kann sich das leicht öffnen und dann blasen die sich auf, dann werden die richtig schön dick. Und dann sollte man die auf jeden Fall nicht mehr essen.
Das ist das Warnzeichen, alles klar.
Ja.
Aber das würde man ja auch sofort riechen wahrscheinlich. Ne?
Ja, so du, das siehst du ja auch.
Ja, ja.
Ja, und das siehst du auch. Und das ist uns auch schon mal passiert. Da kriegt aber der Kunde einfach was Neues.
Ja, ja.
Also da diskutieren wir dann auch nicht. Ja.
Das sind denn die Toleranzen, die man bei der Abfüllung wahrscheinlich hat, ne? Wenn eine Maschine dann doch irgendwie mal einen Deckel zu früh oder zu spät drauf geschraubt hat.
Ja, weil wir halt auch, wie gesagt, wir arbeiten halt nicht mit Konservierungsstoffen.
Ja.
Genau. Aber wir achten schon darauf, also der Produktionsprozess ist jetzt wirklich gut eingestellt, sodass wir das Thema eigentlich gar nicht mehr haben. Ja.
Ist der Produktionsprozess, muss ich mir das so vorstellen, auch für die Rezeptur mitverantwortlich, weil es halt bestimmte Zutaten nur gehen und andere wieder nicht? Also oder auch für was die Geschmacksrichtung angeht, spielt da eine Rolle?
Ja und nein. Also wir schicken die halt ins Labor ein, wenn wir die Prototypen produzieren. Und dann werden quasi für jedes Produkt individuelle Temperaturzyklen erstellt. Das heißt, es wird dann im Labor berechnet, wie viel Bakterien haben wir drin, wie müssen wir den Produktionszyklus genau fahren, welche Haltezeiten haben wir, damit das Produkt, und das hängt von den Inhaltsstoffen ab, dann am besten abgekocht wird, ohne dass wir es unnötig zerkochen, sozusagen. Ja, also klar, wir könnten alles bei 40 Minuten Vollgas kochen, aber müssen wir ja nicht. Und das wird halt für jedes Produkt dann angepasst. Und wir haben halt dann so eher jetzt in der Produktentwicklung, wir haben jetzt lange an einem Reisprodukt gearbeitet, weil halt Reis super halt nachkaramellisiert, und haben da auch noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Da arbeiten wir immer noch dran, wie wir halt noch ein leckeres Reisprodukt bekommen wollen.
Okay.
Und das sind halt eher so die Herausforderungen, wie kriege ich ein natürliches Lebensmittel haltbar, weil das natürlich gewisse, ja, Veränderungen in einem, so einem Produktionsprozess mit sich durchläuft. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass da ja eine Skepsis herrscht, auch bei mir herrschte. Wenn ich jetzt den ersten Quetschi von dir, den du mir damals geschickt hast, als wir angefangen haben, dann nimmt man das und denkt so, Alter, das kann eigentlich, also die Erinnerung, die ich hatte, war, ich kenne einen Hersteller mit Tomatengel, schöne Grüße an den Roger, war nicht meins. Dann gab es irgendwie Pizzariegel von Chimpanzee mal, die glaube, die gibt es heute nicht mehr, die können wir, glaube ich, heute auch
rennen. Ich glaube, die gibt es noch, ich bin mir nicht sicher, aber...
Dann gibt es einen Hersteller, wo ich mal so Proteinbars, die auch ganz viel bei Instagram-Werbung machen, da komme ich nicht auf den Namen, deswegen kann ich die nicht ranten, die haben auch nicht geschmeckt. Und dann gehst du ja schon mit so einer vorsichtigen Haltung drauf an, ne? So mit Hummus und so konnte ich mir das schon vorstellen. Wie lange braucht das, dass das wirklich so lecker da rauskommt? Weil es ist ja wirklich so, dass wir das hier Leuten, die sich nicht gesund ernähren, gegeben haben und die mochten es.
Alter, ey.
ihr zwei habt euch lieb.
Nein, also ich kenne jemanden, der ist da ziemlich picky und sagt, oh, das schmeckt mir vielleicht ein bisschen zu wenig nach Zucker oder zu gesund oder sonst wie. Hast du schon mal erwähnt? Ja. Der ernährt sich super gesund. Ich mache hier nur Spaß, ne?
Ich gebe dir komplett recht, was du meinst, auch diese Skepsis, ne?
Ja,
weil
die
viele Riegel, und das meintest du ja auch vorhin schon, es gibt viele, die sind so irgendwie nach außen hin irgendwie herzhaft, aber sind es eigentlich nicht wirklich. Ja. Ich habe gar nicht so doll auf die Inhaltsstoffe geguckt. Komisch eigentlich, dass ich das nicht gemacht habe, ne? Mache ich ja sonst
immer. Ich mache dich viel schlimmer als du bist. Ne? Die Hörerschaft da draußen, der André ist auch ganz normal und kocht ganz viel und so. Ich weiß das.
Ja, genau.
Also auch Kefir und sowas hast du selber gemacht.
Genau, und das ist tatsächlich ja wirklich das Ding gewesen. Wir haben es probiert und haben gesagt so, wow, okay, das schmeckt, also erstmal schmeckt es gut und dann schmeckt es aber auch nach normalem Essen. So, ne?
Das schmeckt halt nicht nach Öko-Gesund-Essen, was du ja im Biomarkt auch mal gerne kriegst.
Ja,
das
genau.
Ist halt das Spannende.
Also mein Anspruch war es gar nicht, ein High-Performance-Produkt zu entwickeln, sondern für mich war wirklich, ich habe gesagt, ich muss was entwickeln, worauf du richtig Bock hast, das zu essen. Und wo du sagst, das ist etwas, da freue ich mich drauf, wenn ich das jetzt aus der Tasche hole oder aus der Trikottasche. Das mache ich jetzt auf und das esse ich, weil ich Lust habe darauf, weil es was Leckeres ist. Und das war unser Anspruch. Und so denken wir halt auch. Unser Produkt soll einfach eine Ergänzung sein zu den ganzen Sportprodukten, die ihre Berechtigung haben. Und es soll halt die Ergänzung sein, dass du mal was Herzhaftes, Gesundes zwischendurch essen kannst, dass du auch wieder ein Sättigungsgefühl hast. Wenn du halt nur Zucker essen würdest, hast du kein Sättigungsgefühl.
Stimmt, das ist mir aufgefallen.
Genau, die Verdauung wird, sag ich mal, weiter gefördert, weil wir auch ein bisschen Ballaststoffe drin haben. Das heißt, es hilft einfach auch, dass der Magen offen bleibt und weiterarbeitet. Und am Ende des Tages geht es darum, die Leute sollen was essen, während sie unterwegs sind, und wenn du halt keine Lust drauf hast, isst du nichts. Und das war unser Anspruch, einfach zu sagen, okay, wir wollen wirklich eine Geschmacksexplosion kreieren, weil nur so können wir uns auch dann tatsächlich auch in diesen ganzen Sportbrands abheben, weil ich wollte nichts Geschmacksneutrales kochen.
Ja. Also eben nicht diesen künstlichen Geschmack, den man ja oft hat. Ne, wo wir ja auch mit einer Marke wie Moon Valley, die da ein bisschen Gegenpol bietet, wo man sagt, okay, die schmeckt mir auch nach 5 Riegeln noch ganz gut, weil sie nicht so, weil eben nichts Künstliches in denen, keine künstlichen Aromastoffe
drin sind.
Die machen
auch gute Produkte,
Genau, also so auch Bioqualität und sonst wie, da ist ja auch viel drin, wo man sagt, okay, überesse ich mir nicht, weil es einfach nicht künstlicher Flavor drin ist.
Ja.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen bei den Rabbit Fuels. Die ersten Tests waren noch Indoor bei Zwift, wo man echt das Gefühl hatte, okay, das ist ja jetzt nicht optimiert auf Carbs pro Stunde möglichst viele reinzuballern wie bei Maltodextrin, wie bei den was ja die meisten Gels machen. Und dann steht noch drauf, irgendwie 130 Kalorien hat so ein Ding nur, wo du denkst, Alter, 130 Kalorien, das ist ja eine Viertelstunde, ne, wenn ich hart zwifte. Aber das mit dem Sättigungsgefühl, das war das, wo ich einen Benefit gespürt habe. Ich habe ja die Gels trotzdem und noch einen Riegel und so weiter gegessen, weil das waren so ein 4,5-Stunden-Ride auf der Rolle. Das ist ja richtig fordernd, was Hydrieren und Essen angeht. Wo ich das Gefühl hatte, ja krass. Und das, was du eben erklärt hast, ist jetzt, wo ich es verstehe, wo ich sage, okay, das ist vielleicht nicht das Fuel, wo ich die Kohlenhydrate reinkriege, die ich brauche, aber eben man hat so einen leichten bisschen Fette, man schmeckt das sogar so ein bisschen, man hat ein Mundgefühl, was angenehm ist und das Sättigungsgefühl war da. Ja. Das war tatsächlich so dieser Punkt, wo ich dachte, okay, da hat keine Kalorien, aber ich habe das Gefühl, ich bin satter. Und das zur Ergänzung zu den Gels, das ist ganz spannend. Das war mir gar nicht bewusst, was diesen Effekt angeht.
Und das ist ja auch dann, der Kopf ist ja dann befriedigt. Ne? Der Bauch hat ein gewisses Gefühl, er arbeitet was, er ist nicht nur leer die ganze Zeit. Und ich meine, wir wissen das ja selber, also die Snickers-Werbung vom Eingang hatten wir es ja, die dann zeigt, dass man schlechte Laune bekommt, wenn man Hunger hat. Und so ist es ja auch oft. Ne? Mhm. Und wenn du permanent das Gefühl hast, du hast Hunger, weil dein Magen knurrt, dann bist du auch irgendwie nicht so gut drauf. Ja? Und wenn du auch herzhafte Nahrung mit Zucker kombinierst, hast du auch nicht so diese krassen Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel. Das heißt, du verhinderst quasi, dass du diese Kurve ständig in die Höhe und runter schießt. Ja? Mhm. Und dann sackt der Blutzuckerspiegel auch nicht ab, weil in unseren Produkten halt sind im Vergleich zum Zucker ja langkettige Kohlenhydrate drin, also von der Kartoffel und vom Couscous. Die halt einfach langsamer umgesetzt werden. Und somit wird dem Körper halt neben dem Zucker oder der schnelle Zucker wird halt kontinuierlich Energie zugeführt, die sich der Körper daraus ziehen kann. Und damit kommen viele Leute sehr gut zurecht. Und so ist es ja auch bei mir. Also ich selber, da bin ich offen und ehrlich, nutze immer noch Gels.
Ja, klar, muss man wahrscheinlich.
Und da klingelt auch meine Uhr. Das ist für mich eine Basisversorgung, ja. Und den Rest esse ich halt über meine Pouches. Also das heißt, ich mache das in so Rennen, so etwa ein Pouch pro 2 Stunden.
Also so ein Rabbit Fuel.
Genau, so einmal 100 Gramm pro 2 Stunden. Und oft ist es so, ich esse meinen Riegel oder mein Gel und dann esse ich schnell was Herzhaftes hinterher. Das fühlt sich für den Kopf für mich besser an. Ich habe das Gefühl, nicht
also Zucker statt zu... umgekehrt. Also nicht der Nachtisch kommt vorweg.
Aber so war ich schon immer. Ich hätte am liebsten immer Nachtisch gegessen und dann Hauptgang. Also von daher passt das für mich hervorragend. Und so mache ich das und dann esse ich das nebenher. Ich esse gerne Bananen viel, während ich laufe, weil ich die sehr gut verdauen kann. Viel gibt es oft Wassermelonen oder sowas, was ich noch dazu esse.
Ja.
Mein Geheimtrick ist vegane Schokomilch. wenn gar nichts mehr geht, liebe ich die.
Ja.
Ich würde jetzt keine Kuhmilch empfehlen, weil die leicht aufschäumt im Magen und durchaus auch sauer werden kann. Aber mit der Hafermilch funktioniert das hervorragend. Und da so habe ich das aufgebaut. Dann habe ich immer noch kochen wir Salzkartoffeln, einfach nur, dass wir Möglichkeiten haben, weil das ist das Entscheidende, dass du Lust hast, was zu essen. Und so ist es ja auch in den Bikepacking-Events. Du isst ja eigentlich, oder bei den, wenn ich sehe, was meine Ambassador da dann, die rennen dann in den Supermarkt bei ihren Ultra-Cycling-Events und dann kaufen sie halt das, worauf sie Lust haben. Und das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Du kaufst irgendwas, wo du gerade Lust drauf hast, das zu essen. Und da wollten wir uns halt auch mit dem Geschmack einfach abheben.
Das heißt, Geschmack war Priorität, gleichzeitig aber jetzt erzählst du uns ja ganz viel über die Funktion dessen, der Zutaten, die da drin sind.
Genau, also das eine haben wir halt auf Basis von Kartoffel gemacht.
Ja.
Da haben wir ein bisschen Humus für den Geschmack hinzugefügt, aber die Kartoffel an sich ist halt ein super Kohlenhydratlieferant. Sehr einfach zu verdauen, hat perfekte eigentlich oder sehr gute Proteine. Abbild, also gerade Lysin ist da ja drin, was wir ja im Leistungssport brauchen. Und Couscous ist auch super einfach zu verdauen. Bei den meisten Menschen haben damit keine Probleme. bis auf Menschen, die Gluten intolerant sind. Aber ansonsten ist das so ein Produkt, was sehr auch einfach gut zu verdauen ist.
Und aber die Hummus-Variante wäre dann glutenfrei, mehr oder weniger. Nicht ganz, wahrscheinlich nicht medizinisch glutenfrei, aber...
Genau, da muss man halt aufpassen. Ja. Genau. Also da ist kein Gluten drin, aber da das in derselben Küche gekocht wird, kann das bei Menschen, die hoch gluteninsensitiv sind, eventuell Spuren geben.
Aber es wären nur die Spuren. Die Zutaten sind von Natur aus glutenfrei dann.
Ja, okay. Genau.
Das ist
aber
ja
eine Aussage. Aber da zum Beispiel das nächste Thema, auch ein Learning. Ich bin halt großer Erdnuss-Fan. Ja. Würde ich das heute nochmal machen? Ich glaube eher nicht, weil es ist halt, ja, es ist, gibt eine gewisse Menschenanzahl, die halt erdnussintolerant sind
und eine Nuss mit drin.
Okay. Genau, und dadurch, dass es in der gleichen Küche, also selbst bei der besten Hygiene, kann zum Beispiel ein Erdnussallergiker das nicht essen und sollte das auch nicht essen. Mhm. Weil,
ja, da gibt's, habe ich schon ganz krasse, da gibt es Leute, die, wenn Erdnussflips im Raum sind, kriegen die schon Probleme.
Genau.
Ja, ja.
Also das ist ja das Hochallergen schlechthin, die Erdnuss.
Mhm.
Würde ich, glaube ich, heute nicht mehr machen.
Ja.
Also man lernt halt nie aus bei so einem Projekt. Ne? Und bis wir das dann, ja, und jetzt haben wir es drin und die Leute lieben es trotzdem, aber es tut mir halt auch leid für die Menschen, die es leider nicht essen können. Aber ich glaube, du wirst es halt nie schaffen, ein Produkt zu entwickeln, was für alle perfekt ist. Also
nee, das,
das muss man auch leider sagen. Ja.
Aber geht ihr dann demnächst all in und macht Erdnuss-Curry oder so noch?
Aber Curry ist gut, ja. Müssen wir noch überlegen. Aber wir haben bis jetzt noch andere Produkte in der Planung.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja.
Du hattest auch noch ein paar Fragen hier, oder?
Ja, also tatsächlich eine Sache, die ich hier ganz groß stehen hatte, war irgendwie so diese drei Sachen: Geschmack, Nährstoffe und Haltbarkeit. Das sind, glaube ich, so die Schwierigkeiten, über die man sich so Gedanken macht am Anfang. Ne, hast ja eigentlich schon drüber gesprochen. Ich habe schon rausgehört, eigentlich das Wichtigste für euch wäre der Geschmack. Ja, sehe ich das richtig? Oder ist es gar nicht so? Sind es tatsächlich eher die Nährstoffe?
Geschmack ist wirklich im Vordergrund und Nährstoffe, dadurch, dass wir halt einfach ein vollwertiges Produkt haben, also es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe eine Dame, die ist Ernährungswissenschaftlerin auch und die findet das Produkt total toll. Mhm. Also es zeigt ja, dass wir
ein Vollwert haben, ne?
Das geht raus an die Sarah, liebe Grüße.
Ja.
Die übrigens auch Fahrrad fährt. Ja.
Ah, ja.
Und ich,
ist Ambassadorin oder was?
Nee, die habe ich kennengelernt über den Vigendi, das ist auch Fahrradfahrer hier aus Hannover tatsächlich.
Ja, stimmt.
Genau, die kennen sich zwei und da kam so der Connect her. Genau, und die war total faszinierend einfach. Und es ist ein vollwertiges Produkt. Wenn du das, sage ich mal, als Ernährungswissenschaftler, gut, wir haben ein bisschen viel Salz drin. Da können wir drüber streiten aus Ernährungssicherheit. Aber wenn du, je mehr Sport du machst, desto mehr Salz brauchst du.
Das ist ja dann auch wirklich nur das Problem für den Alltagsmenschen.
Genau,
Für Sport wiederum ist es ja ein Vorteil.
Genau. Und das was sagen auch viele so manchmal im Alltag, sagen sie, es schmeckt ein bisschen salzig.
Mhm.
Aber solange du ja, sobald du anfängst, Sport zu machen, nach einer Stunde fängst du ja an zu schwitzen oder du schwitzt ja sofort relativ schnell und dann hast du ja ein bisschen mehr Lust auf Salz und dann geht das wieder auf und deswegen haben wir es ein bisschen salziger gemacht. Aber ansonsten wäre es auch ein Produkt, was du im Alltag ganz normal essen könntest, ohne dir Gedanken darüber machen zu müssen.
Mhm.
Genau.
Ja, krass. War auch eine Frage von mir tatsächlich, von dem Alltag, weil wir haben hier beide schon teilweise, ne, wenn wir irgendwie, zeitmäßig ist gerade irgendwie auch.
Also ich habe die immer im Auto mit.
Zack.
So, wenn ich dann eine lange Reise habe und so, bevor ich da jetzt nur Mac's esse.
Ist es gesünder, ja.
Ja,
also wie gesagt, es ist ja nicht so viel Salz drin, ne?
Ja.
Aber ich sag mal, das wäre die Kritik, wenn man es in der Alltagsküche machen würde.
Das wäre mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Und du isst ja, eins ist ja auch ganz klar, du isst ja nicht 10 von den Dingern als Hauptmahlzeit.
Nee.
Weil dafür sind sie auch zu niedrig kalorisch zu sagen, das wäre jetzt ein Mittagessen, dann müsstest du ja 4 von den Dingern dir reinquetschen.
Wie viele Leute sieht man auch in Restaurants oder so, die probieren teilweise nicht mehr und salzen schon direkt nach.
Für die ist es genau das Richtige.
Ja, ich finde das auch geil, muss ich schon sagen.
Aber da sind halt auch Geschmäcker, ne?
Ja,
also,
klar.
Und da muss man also in, wir, an sich essen wir in Deutschland beziehungsweise in der westlichen Welt zu viel Salz, weil viel Salz ja auch in Produkten oder in Fertigprodukten versteckt ist. Mhm. Aber ja, und Salzgeschmack ist halt super individuell. Ja, also ich bin selber auch einer, der wahrscheinlich viel zu viel Salz isst, aber ich schwitze auch viel, ich verliere viel Salz, ich weiß das. Und ich glaube da halt auch mein Hieper oft nach salzigen Produkten.
Wenn du jetzt, also Salz ist, habt ihr das euch auf die Fahne geschrieben, dass die herzhaften, salzigen Sachen sind's oder kann man sich vorstellen, auch mal was Süßes rauszubringen, jetzt wo ihr da so...
Nein, also wir haben mit herzhaft angefangen, weil das für uns natürlich am besten war, ja, uns abzuheben. Mhm. Und ja, es wird auch was Süßeres geben von uns, aber okay, wir werden unserer Linie treu bleiben, dass wir nur mit echten Lebensmitteln arbeiten werden. Mhm. Immer Bioprodukte, und das wird unsere Linie bleiben. Aber es wird nicht auszuschließen sein, dass es von uns auch süßere Produkte gibt. Und ich habe ja auch schon selber gesagt, dass ich selber noch Gels nutze. Ja. Also es ist durchaus ja in dem, sag ich mal, in der Wettkampfsituation oder auch im Training manchmal wichtig, Kalorien reinzubekommen. Und du kannst oft nicht so viel essen. Das ist auf dem Fahrrad nochmal ein bisschen einfacher, sag ich mal, großvolumig zu essen, als wenn du läufst. Aber selbst da ist es so, wenn wir in diese ganz, ganz langen Rennen schauen, die über 330 Kilometer gehen mit 24.000 Höhenmetern in den Alpen, die essen richtig. Also die setzen sich auf die Hütte, die essen eine Vollmahlzeit.
Das sehe ich auch so, ja.
Und dann laufen die weiter. Ja, und das ist ja auch ein Trainingsthema. Aber genau, also deswegen wird es das nicht auszuschließen sein.
Ja, sehr spannend. Bekommt ihr viel Gegenwind, was den Preis und auch die Plastikverpackung angeht? Weil das ist ja so, wenn, will ich jetzt hier auch schon mal einfach ansprechen, ganz offen, ja, weil da sicherlich Fragen kommen werden und sagen, ja, warum nicht jetzt, glaube ich, dass du schon einen nachhaltigen Ansatz hast, ja auch schon erwähnt, dass du keinen Food Waste machen willst und so weiter. Wo sind da die Grenzen? Und 3,90 Euro, glaube ich, sind wir jetzt so aktuell bei so einer Pouch, wo man sagt, okay, das ist auch schon... Da kriege ich auch einen Starbucks-Kaffee, einen schlechten für, der das nicht wert ist. Ne?
Nicht so gut wie euer Kaffee.
der natürlich noch mal ganz, also der Vergleich hinkt natürlich, weil bei Starbucks kriegst du weniger fürs Geld natürlich, ganz klar. Aber kriegst du da Anfragen oder interessiert das deine Kundschaft gar nicht?
Ich fange mal mit Plastik an.
Ja.
Tatsächlich ist das ein Thema, weil nachhaltig oder Bioprodukte, und das war auch ein Riesenthema am Anfang, überhaupt einen Produzenten zu finden, der in eine Plastikverpackung abfüllt, und zwar ein Bioprodukt, weil das nicht zusammengeht. Also in keinem Supermarkt findest du das viel. Jetzt ist es aber so, wir haben ja ein Produkt bauen wollen, was für Sportler geeignet ist, die unterwegs sind. Aber das kannst du halt nicht in Glas füllen. Also keiner von euch würde sich so ein Einmachglas in die Trikotkasse stecken und damit gemütlich rausschlecken, ja?
Ja.
Gewicht einfach nur mal so, und B, oh Gott, ich könnte es auch gar nicht, wenn ich nur an einen Sturz denke, und leider passieren die, und ich wünsche das ja keinen Menschen, ne? Und die passieren auch im Laufen. Also wie oft stolpern wir über irgendwelche Wurzeln und liegen halt. Ja, also auch ich schon, ne? Und da willst du das halt nicht haben, ja? So, und deswegen mussten wir Plastik gehen, also weil es halt leicht ist. Und wir haben natürlich dann auch Lebensmittelsicherheitsthematiken. Ne? Wir müssen ja das Produkt, das darf ja nichts reinkommen. Das heißt, wir brauchen eine saubere Verpackung, wo von außen nichts reinkommen darf. Und dann muss sie ja auch noch zugelassen sein. Und da ist ja zum Beispiel wiederum, das ist ja auch große Vorteile von so einem regulierten Markt wie in den Lebensmitteln, dass du halt nur Produkte verwenden darfst, die dafür zugelassen sind. Ja? Was halt dann auch wiederum Sicherheit bedeutet für den Verbraucher, dass da nichts Schlechtes drin ist und auch nicht gesundheitsschädlich sein kann. Und genau, das, was zukünftig kommen wird, das wird, also jetzt wird die Verpackung theoretisch nur verbrennbar, ist die. Später wird sie auch recycelbar sein. Aber da sind wir noch in der Umstellungsphase, weil da müssen wir auch ein bisschen warten, bis die größten Unternehmen nachziehen oder eigentlich Vorreiter werden, weil wir als kleines Unternehmen noch nicht die recycelfähige Verpackung anbieten können. Weil wir
Stück zahlen.
Weil die genau, nicht. Weil die müssen wir in Stückzahlen abnehmen, die wir einfach nicht leisten können. Mhm. Und so gerne ich das machen würde, aber da sind andere Player jetzt erstmal im Markt, dass die sagen, und das wird aber auch jetzt zum Glück durch Europa gepusht. Das heißt, in ein paar Jahren wird es keine anderen Produkte mehr geben, weil die das wollen, dass auch diese Produkte recycelfähiger sind. So, mhm. Das zum Plastik. Was war das andere nochmal?
Preis tatsächlich.
Preis,
ja. Weil
Preis.
Das ist ja tatsächlich etwas, was ja, viele ja abschreckt. Also auch viele aus den
das
Biomärkten.
Das habe ich ja noch nie gehört,
aus den, genau, aber auch viele aus den Biomärkten fernhält, ganz oft, die dann doch lieber konventionell einkaufen, weil es halt teuer ist.
Ja, kann ich nichts gegen sagen, ja.
Aber kriegst du da Feedback?
Ich krieg Feedback, manche sagen, es ist zu teuer.
Ja.
Ich muss dann aber auch sagen, ich kann es halt auch als kleines Unternehmen nicht günstiger produzieren.
Mhm.
Ja. Haben wir noch kleine Stückzahlen und das ist halt für uns auch noch ein Thema. Das heißt, erst wenn wir größere Stückzahlen haben, könnten wir wahrscheinlich auch günstigere Preise anbieten. Wir haben aber auch echte Lebensmittel drin, das heißt im Vergleich zu einem Gel, was obwohl es da ja auch die Morten-Gels kosten auch teilweise 3,50 Euro.
Mhm.
Aber ich sage mal, unsere Zutaten kosten im Einkauf schon mehr als ein Morten-Gel in der Produktion. Komplett.
Mhm.
Und wir können da einfach auch nicht mitziehen und wollen wir auch nicht. Weil von irgendwas müssen wir leben oder planen irgendwann mal zu leben. Aktuell tun wir das noch nicht. genau, aber da, ich kann es nicht wegdiskutieren und dann muss das jeder entscheiden. Und wenn er sagt, das ist ihm zu teuer, dann kommen wir aktuell nicht zusammen. Da kann ich aber auch leider nichts machen.
Mhm.
Ja, also
das würde nur gehen, wenn die, denen es nicht zu teuer ist, wenn die es mehr klicken und du höhere Stückzahlen und sonst wie. Also wir müssen alle, die Bock drauf haben, jetzt klicken.
Ja, irgendwann klar, wenn du in großen Mengen produzierst, kannst du halt auch Einkaufseffekte kriegen. Ne? Und das.
Jetzt das ist das ja alles so lecker, was du machst. Und habt ihr mal überlegt, so ein Glas zu machen, wo man sagt, ich fülle mir, kann sich jeder selber abfüllen und kann man sich ja auch, das kann ich mir sogar als Brotaufstrich vorstellen.
Das sagen einige, ja.
Ja, ja.
Müssten wir mal irgendwann überlegen. Also eine Idee war schon mal irgendwann zu sagen, dass wir noch größere Abpackungen machen,
ja.
Weil dann haben wir halt prozentual weniger Verpackung zum Inhalt, was ja auch wieder nachhaltiger ist sozusagen. Weil da sind wir halt auch, wir müssen halt gucken, dass wir erstmal eine gewisse Stückzahl schaffen. Und wenn wir das wirklich schaffen, dann wird es da auch wahrscheinlich Bewegung geben. Genau.
Ja, wir sind ja auch, also wir als Online-Shop bieten deine Produkte jetzt ja an. Und haben auch gesagt, wir können sie nicht einzeln verschicken, kriegen wir nachhaltig nicht hin.
Ja.
Also vom Preis schon mal nicht und der Kunde muss komische Versandkosten bezahlen und sonst, wo wir gesagt haben, das Minimum sind ja, dass wir 6 Tüten auf einmal verschicken, weil sonst macht es gar kaum Sinn.
Aber das
ich glaube, du verschickst einzeln zum Probieren oder so oder auch nicht?
Auch ich nur in 6er-Packs.
Ja.
Aber das ist auch ein Thema ja vom Online-Handel einfach.
Ja.
Das ist einfach, die Logistik ist da ein bisschen schwieriger. Dass das Sinn macht, da brauchst du einen gewissen Warenkorbgröße, alles andere macht auch für den Verbraucher dann keinen Sinn.
Ja, ja,
weil sonst
genau.
Wird, wie du sagst, dann haben wir, verkaufen wir es für 3,90 und müssen 4,50 Euro Versand machen, weil darüber müssen wir nicht reden.
Mhm.
Versand kostet, Logistik kostet, wird leider in der heutigen Gesellschaft, wo am besten alles kostenlos versendet werden soll, nicht so akzeptiert. Aber da ist halt viel dahinter. Ne? Also auch der Postbote muss sein Geld verdienen. Das Produkt muss von A nach B kommen. Es muss ja auch in ein Paket gelegt werden bei euch oder bei uns. Ne? Und das ist halt einfach so. Und das steht ja dann in keinem Verhältnis, wenn die Versandkosten teurer sind als das Produkt.
Ja, ja.
Also von daher macht das keinen Sinn. Und da haben wir gesagt, ein 6er-Pack, das macht Sinn. Genau.
Kriegst du es denn irgendwann in den Einzelhandel mal rein, dass man es irgendwo beim Biomarkt kaufen kann? Oder ist das auch mit der aktuellen Handelsspanne und niedrigen Stückzahlen gar nicht rechenbar?
Haben wir noch nicht probiert.
Hm.
Aber ich sage mal, die meisten Produkte haben ja einen geringeren Preis in dem, sage ich mal, die Einzelprodukte so vom Preis sind wir da schon ein bisschen höherpreisig. Hm. Ja. Aber wir haben noch keine Ambitionen unternommen, das in den Einzelhandel zu bekommen.
Ist wahrscheinlich nicht einfach, ne, in die sich da listen zu lassen und so weiter.
Ja, wobei wir theoretisch alles erfüllen können. Also
ja.
Wir haben ERN-Codes und alles drauf. Wir können auch entsprechend ja, Stückzahlen liefern.
Aber ja, du musst erstmal reinkommen in das System, also falls ein Einzelhändler zuguckt.
Ja, ja, genau, wenn ihr zuhört und ja, wenigstens die Fahrradläden, ich weiß, dass einige Fahrradläden hier zuhören, die können sich ja mal hinstellen, ein paar Stück.
Ja, aber für, da kriegen wir es ja auch locker umgesetzt, ja. Aber es ist natürlich, also man, der, für einen Fahrradhändler ist es eher so ein Liebhaberprodukt dann auch, weil die werden wahrscheinlich auch nicht groß Geld daran verdienen, weil die verdienen ihr Geld mit den Fahrradverkäufen und den Service und der Dienstleistung, die sie machen. Aber ja, ich freue mich natürlich, wenn ein Fahrradhändler anruft und sagt, er möchte das seinen Kunden vor Ort anbieten. Und da kriegen wir das auch ja, geregelt.
Hast du noch eine Frage?
Stark. Nee, zu Rabbit Fuel habe ich eigentlich alles durch, bis auf neue Sorten. Ob du, kannst du schon was teasern? So neue,
ja. Reis, hat, ja, er, Reis hat er schon geteasert.
Was?
Reisgericht hat er geteasert.
Ja, ja, wobei Reis, das Reisgericht ist gestorben auf dem letzten Meter der Produktion. Nein, es wird zwei neue Geschmäcker geben. Wir hoffen, so Gott will, dass der Liefergott ordentlich liefert.
Ja.
Es wird Kartoffel-Brokkoli noch geben.
Oh, geil. Ich liebe Brokkoli.
Genau. Und es wird Haferbanane geben. Also von daher sind wir beim Thema, bleibt es hundertprozentig herzhaft? Nein.
Okay. Und mit echten Bananen und echten Hafer hergestellt, sodass ihr nicht sagt, ihr nehmt irgendeinen Mousse aus irgendeiner Fabrik?
Nein, also wir genau, also Bananenmousse, wir kaufen TK-Bananen und die produzieren wir dann. Und wird dann auch mit eigenen Haferflocken einfach, die werden ein bisschen noch geschrotet, damit sie dünner werden. Aber ansonsten ist das hundertprozentig.
Das ist aber auch ein Ansatz, den du für wichtig hältst für dich selber, dass du sagst, echte Lebensmittel, also eben nicht ultra-processed food. Also ihr seid ja processed am Ende des Tages, weil das alles mal zusammengerührt wird und erhitzt wird. Also processed ist ja immer, es wird verarbeitet, es ist immer verarbeitet. Aber du willst nicht irgendein Pulver reinpacken, was ja ultra verarbeitet wäre. Oder sagen wir mal so ein Pulverisolat, wo man sagt, okay, gibt ja jetzt so viele Produkte auf dem Markt, wo einfach aus der Erbse das Protein rausgezogen wird oder ähnliches.
Genau. Nee, will ich in dem Fall nicht.
Okay.
Weil das ist unsere Idee, dass wir halt da wirklich möglichst einen Kontrapunkt setzen, dass wir gesundes Essen haben. Genau, und da möglichst halt mit den Lebensmitteln arbeiten, die wir schon haben.
Also echtes Kartoffel und nicht Kartoffelpulver zum Beispiel.
Oder würdest du geschmacklich auch einen Riesenunterschied merken?
Ernsthaft, okay.
Ja. Ja, also wenn das schon einmal so richtig gefriergetrocknet wurde, das würdest du massiv merken, den Unterschied. Ja.
Krass. Ja. Das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit hier und was es teuer macht am Ende des Tages.
Genau, genau.
Und dann gar nicht mehr. Und wenn ich dann ehrlich bin, ist es, wie du schon sagst, wenn du dir dann so andere Gels anguckst, die eben nur mit Pulvern hergestellt werden oder Maltodextrin oder was auch immer, ist ja, Maltodextrin ist ja ein billiges Produkt, was du einfach reinmischen musst und eben nicht die echte Kartoffel einmal damit reinkochen musst.
Ja, also ich meine, am Ende ist es auch Zucker ist ein natürliches Produkt irgendwo. Es ist aber dann halt in der Endstufe gebracht
ist halt,
worden.
Genau,
es ist halt ja, also aus der, meistens aus der Zuckerrübe.
Und ihr versucht nah an die Anfangsausgangsstufe zu kommen. Also die Banane ist natürlich dann geschält schon, aber und vielleicht mal gefroren worden, aber es ist nicht. Es ist noch als Banane erkennbar.
Genau, wir müssen halt mit Bananen, also wir arbeiten halt mit TK-Bananen in dem Fall einfach, weil es einfach wegen der Logistik funktioniert und im Kochprozess.
Ja, ja.
Ne? Und bei frischen Bananen ist es halt schwierig, immer eine gleichbleibende Qualität zu bekommen. Und wir wollen ja auch schon, dass die Chargen dann vergleichbar sind, so vom Geschmack her. Und das hat ja auch ein bisschen was mit Jahreszeiten und so weiter zu tun und es spricht ja auch nichts gegen TK. TK ist an sich eigentlich sehr gut, also in meiner Alltagsernährung, wir haben durchaus oft, dass wir uns TK-Gemüse aufwärmen, wenn wir halt es zeitlich nicht schaffen, frisch zu kochen. Und solange das nicht irgendwie vorgewürzt ist oder sowas, kannst du das ja dann genau bestimmen, wie du das haben willst und das ist super gesund. Also
ja, das Thema Alltagsernährung. Das heißt, diesen Ansatz, den du bei Rabbit Fuel gefahren bist mit echten Lebensmitteln, das kommt, ist das auch euer Alltag, wie du eben schon gesagt hast? Eben du sagst, okay, dann muss halt mal TK, wenn wenig Zeit ist, aber möglichst echte Lebensmittel. Und wie strukturiert bist du in oder bist du in deiner Alltagsernährung und wie würdest du das auch Sportlern empfehlen, Alltagsernährung sozusagen durchzuführen? Was ist da so der größte Tipp? Oder was ist dein Weg, sagen wir mal so, der ja vielleicht auch für andere nicht passen könnte?
Also ich versuche halt vollwertig zu essen. Was heißt das eigentlich? Möglichst viele Gemüse, viel Obst, viele Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte in meinen Alltag zu bekommen. Und das möglichst vielfältig, also so bunt wie es geht einfach. Weil das einfach dadurch du genügend Nährstoffe von allen verschiedenen Dingen, die du brauchst, in deinen Körper aufnehmen kannst. Und gerade als Sportler sollte man halt natürlich, dann isst du automatisch ein bisschen mehr, weil du halt auch mehr Hunger hast, du hast einfach mehr Leistung gebracht. Aber das ist so unser Ansatz. Aber wir müssen halt auch gucken, da wir beide sehr stressige Jobs haben und ich auch viel unterwegs bin durch Rabbit Fuel, und ich noch ein paar andere Sachen nebenher auch laufen habe, ist es halt so, meine Frau hat einen super anstrengenden Job und dann müssen wir halt gucken, dass wir halt auch funktional das auch funktioniert und deswegen halt durchaus auch mal mit TK-Gemüse arbeiten, weil wir dann nicht immer die Zeit haben, ja, gesund zu kochen und dann möchten wir nicht auf irgendwelche Fertiggerichte zurückgreifen. Ja. Und wenn du dann einfach Gemüse hast, dann kommt... So, gestern Abend habe ich mir einfach jetzt ein bisschen TK-Gemüse warm gemacht, habe das mit ein bisschen Curry abgeschmeckt und habe dann da noch Couscous reingeworfen und dann hatte ich eine gute Ernährung. Und das war innerhalb von 10 Minuten gekocht. Mhm.
Ja. Schön, da einen kleinen Einblick reinzukriegen, finde ich.
Ja, ja. Von so. Das,
und, ja, und ich, also für mich fängt halt der Tag morgens gut an, ne? Also das ist halt auch so ein Thema, also morgens habe ich halt meine Riesenportion Müsli, also ich bin halt ein riesen Haferflocken-Fan, aber ich mache mir halt meine Müslis immer selber, die mische ich, das heißt, ich gehe halt einfach in den Supermarkt, kaufe mir 1 Kilo Haferflocken und dann hole ich mir meine Mandeln, Cashews, Nusssaaten, Mischungen oder was auch immer und mische das zusammen, weil dadurch kann ich halt verhindern, dass da Zucker drin ist, weil leider in den vielen fertigen Müsli-Mischungen ist Zucker versteckt drin. Und wenn du das so machst und einfach dann einen riesen Bottich kippst und dann durchmischt, dann weißt du wenigstens, was drin ist und es ist billiger, als wenn du dir 1 Kilo Müsli kaufst. Und so habe ich dann meine 2 Kilo Müsli, die setze ich abends an. Das sind dann Overnight Oats. Und dann esse ich die halt morgens schon.
Also, ja. Wir lernen, also, 2 Kilo Müsli werden morgens gegessen.
Nein, nicht so viel. Es sind nur über so Spaß. Knapp etwas, ja, über 100 Gramm. aber ja, und da kommt dann halt mein Obst mit rein. Da kannst du dann Beeren reinmachen, Banane, ja. Apfel, was auch immer, worauf du Bock hast.
Ja.
Da auch einfach variieren.
Aber das kennen ja auch viele. Ich glaube, das machen viele sowieso schon.
Genau.
Ja. Witzig. Und ist das bei dir schon so ein gezielter Prozess, wenn du sagst, okay, das Thema Ernährung interessiert mich, dass das auch schon so fest verankert ist oder auch verkopft ist? Oder kannst du auch ganz easy morgens mal ein Brötchen mit Marmelade essen?
Mache ich fast gar nicht mehr. Aber ja, passiert mir natürlich auch, wenn du mal unterwegs bist und im Hotel nicht das bekommst oder du vergisst mal dein Müsli einzupacken oder du nicht so viel schleppen willst, dann ist das schon so. Aber ich merke dann, wenn ich dann so unterwegs bin und nicht so esse, wie ich sonst esse, mit viel Gemüse, dass ich dann schon so einen Hyper bekomme oder gucke, okay, wo kann ich den nächsten Salatbar finden, weil ich brauche dann einfach was mir im Kopf gut tut, wo ich weiß, das enthält halt Ballaststoffe und Pflanzenstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe. Das brauche ich dann schon. Also wenn ich so, ich esse auch gerne mal Junkfood, das hatten wir ja auch. Also zwischendurch mal eine vegane Currywurst ist schon geil. Und das gehört auch zum Leben dazu. Ja? Also das soll ja auch mal Spaß machen, was Leckeres zu essen. Es sollte halt nicht die Regel werden, ja, dass wir immer nur so essen. Und das merke ich schon, wenn ich dann länger unterwegs bin und das nicht so machen kann wie in meinem Alltag, dass ich dann automatisch suche, okay, wo kann ich Salat essen gehen, wo kriege ich vielleicht ein Gemüsecurry. Aber ich brauche natürlich auch, ich esse auch gerne mal meine Reisnudeln, weil die Carbs brauche ich auch als Sportler. Und 50-60% der Ernährung sollte ja aus Kohlenhydraten bestehen.
Achtest du drauf, dass du, wenn du jetzt viel trainierst, du hast jetzt vorhin erwähnt, dass du auch mal 15, 17 Stunden trainierst in der Woche, dass du die Alltagsernährung anpasst und sagst, okay, ich will heute Nachmittag noch trainieren, esse ich heute Morgen mal eine doppelte Portion Müsli oder esse gezielt vor dem Training vielleicht nochmal ein bisschen was Zuckerhaltiges und nach dem Training eher was Proteinhaltiges zur Regeneration. Sind das so Dinge oder hast du da auch vielleicht Tipps für Leute, die auf die lange Radtour rausfahren sonntags morgens, dass sie eben nicht mit Heißhunger da abends sitzen?
Also Kohlenhydrate sind keine Feinde, will ich mal sagen. Wenn du Ausdauersport betreibst, dann sind es eigentlich Freunde.
Ja.
Also, ja. Es wird ja immer so ein bisschen negativ gesehen, Kohlenhydrate manchmal. Also ich kann immer nur empfehlen, also oder du merkst ja auch selber, dass man Hunger bekommt. Und wenn man sein Hungergefühl nicht komplett irgendwie ständig mit Softdrinks tötet, dann ist der Körper schon relativ ein guter Signalgeber, wie viel er essen möchte. Und ich merke schon, dass wenn ich in Phasen, wo ich sehr viel trainiere, dass ich dann auch mehr esse automatisch, weil ich dann einfach das Hungergefühl bekomme oder mein Körper mehr Nährstoffe braucht. Aber ich mache das jetzt nicht so auf den Gramm. Also ich würde nie mein Essen wiegen oder sowas und genau abzählen. Das mache ich nicht, da bin ich ehrlich.
Jetzt kann ich mal rüber gucken hier.
Ja, ja.
Da habe ich keine Zeit zu. Oder das ist mir auch dann zu kompliziert.
Hast du das mal probiert mit diesem Also ich mache das mit dem Kalorientracking, habe ich jetzt schon einmal probiert, vor ein paar Jahren.
Ja.
Auch ein bisschen abgenommen damit, das war auch das Ziel. Und dann aufgehört und dann über 2 Jahre wieder ein bisschen zugenommen, aber jetzt nicht extrem.
Ja.
Und jetzt wieder angefangen, aber mit einem ganz anderen Ansatz als damals. Also jetzt auch schon wieder mit viel mehr Wissen, ne? Damals viel zu proteinarm und so weiter alles gewesen. Ne? Und jetzt hast du das selber mal probiert oder ist das vielleicht der Tipp für die Leute, wo das mit dem Sättigungsgefühl nicht funktioniert?
Ich glaube, das ist sehr problematisch, weil Kalorientracking, wenn man vielleicht das richtige Wissen nicht hat, auch zu problematischen Essverhalten führen könnte.
Mhm.
Das heißt, es wird ja auch in der Ernährungsberatung immer nur temporär empfohlen. Also kein Ernährungsberater macht das so, dass du wahrscheinlich die gesamte Zeit deine Kalorien trackst, sondern es geht eher mal darum, die Menschen für einen Zeitraum X, also zwischen 1 bis 2 Wochen, einfach mal zu gucken, was die essen, damit die auch sich besser selbst reflektieren können. Und von da aus guckt man dann, wie man das anpassen kann. Also von daher, ich glaube, das ist nicht unbedingt das Perfekte, immer alles zu tracken, weil wir auch anfangen, sonst unser eigenes Gefühl zu verlieren. Ich glaube, da der Körper an sich immer in Harmonie leben will und seinen ganzen Regelmechanismus ja oft hat, kann der das eigentlich sehr gut. Und ich glaube, das Einfachste ist schon mal, wenn man viele, sage ich mal, Saftschorlen oder sowas weglässt oder Smoothies, weil die halt unheimlich viele Kalorien haben, die du,
die gerne gespeichert werden sofort, ne?
Genau. Ich sage immer, ein schönes Beispiel ist, versuch mal 5 Äpfel zu essen oder trinken 1 Liter Apfelschorle. Und dann weißt du, was dir deutlich einfacher fällt. Und die Kalorienzahlen ist wahrscheinlich in dem Apfelsaft noch ein bisschen höher. Weil du halt ja beim Apfel hast ja alles dabei. Ne? Da hast du die Ballaststoffe dabei, da ist noch Wasser drin auch. Und das nimmt einfach mehr Platz im Magen ein. Und dann bist du halt automatisch satt.
Ja. Also das ist ja wahrscheinlich so die Grundregel generell für den Alltag ist ja, das ist auch etwas, was ich versuche zu befolgen, bis hin dazu, dass ich da auch sage, lieber auch viel wieder gelernt habe über die letzten Jahre und Dinge anders mache. Ich sage, ich nehme die Haferflocken, die großen Haferflocken statt die feinen, weil die sind ja schon mehr bearbeitet als die großen. Selber quetschen habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber das mache ich jetzt nicht mehr, das ist mir dann auch too much. Aber dass ich möglichst nah an die Zutat rangehe, also nah an die Kartoffel ran, so wie ihr es bei euren Produkten macht, nah an die echte Banane essen und nicht die getrocknete zum Beispiel ins Müsli reinpacken oder die Früchte, die halt gerade da sind und die bis hin zu ganzen Mandeln statt geriebene Mandeln und solche Sachen. Das sind so Sachen, die ich für mich gelernt habe und auch mit dem Kalorientracking das jetzt mache. Also angefangen habe mal wieder, nachdem ich gemerkt habe, okay, ich bin doch mehr Richtung Junk gegangen und da hast du recht, Kalorientracking an sich bringt gar nichts, wenn du nur Pizzas trackst. Ne, weil dann passieren Dinge, dass du nicht die Nährstoffvielfalt hast, dass du trotzdem den Heißhunger kriegst, dann wird es anstrengend, dann hörst du wieder auf, dann kommt der Körper eventuell, wenn du wenig Wissen hast, in ein Defizit rein, zum Beispiel zu wenig Proteine oder zu wenig Fette, was auch immer, weil du sagst, ja, ich esse halt den ganzen Tag nur Kartoffeln und zähle die Kalorien, gut ist, dann hast du ein Defizit und in dem Augenblick hilft das nicht, selbst wenn du weniger Kalorien isst, als du verbrauchst. Sobald du ein Defizit hast, macht der Körper trotzdem Speicherarbeit und sagt, ich speichere was weg oder er macht dich schwächer.
Genau, und es ist ja, Protein ist ja nicht Protein. Wir haben das ja gesagt, es gibt ja insgesamt 20 Aminosäuren.
Ja, ja.
Davon können wir ja 11 selber herstellen, die anderen 9 sind essentiell. Und sage mal, es gibt ja immer eine limitierende Aminosäure in jedem Produkt. Das nennt man sozusagen die Wertigkeit eines Proteins. Und wenn du halt nur ein Produkt isst, dann wirst du ja nie das komplette Aminosäurenspektrum essen. Und das ist halt das, was, also es kommt nicht nur auf ein Protein an. Und das siehst du ja auch, also die ganzen Proteinshakes und sowas, die es ja gibt, die haben ja meistens verschiedene Proteine drin. Also da, in dem Veganen hast du was von Erbse, vom Hanf oder sonst was drin.
Aber nicht immer. Da musst du auch die richtigen Produkte. Und in Bioqualität gibt es dann 2 Hersteller oder sowas.
Genau. Und, aber die, die es halt ernsthaft machen, die haben halt verschiedene Produkte drin, weil die genau wissen, dass mit dem einen Protein kannst du nicht das gesamte Spektrum abdecken. So, und das müssen wir ja machen. Das ist ja die Idee. Und wenn du die halt clever kombinierst, dann kannst du ja die biologische Wertigkeit auch von pflanzlichen Proteinen weit über das Hühnerei heben sogar. Was ja immer als Referenzprodukt ist.
Ja, spannend. Also ich glaube auch, dass man, mein Tipp wäre immer, möglichst nah an die Zutat gehen.
Genau.
80-20-Regel, also zu 80% das auch so versuchen hinzukriegen. Kein Zucker und die bis auf die 20% und da dann halt sagen, okay, wenn es sich lohnt, so ist mein Ansatz, wenn ich sage, okay, jetzt mache ich einen geilen Ride in ein geiles Café, dann wird da Kuchen gegessen oder die Oma bringt welchen mit, ist okay. Und das so eine abgepackte Waffel aus dem Supermarkt, die spare ich mir vielleicht. So, das sind so Dinge, wie ich versuche, weil ich glaube, dass schon wichtig ist, dass man auch mal so ein Zuckerding in sich reinführt oder so ein Eis isst oder was auch immer.
Essen soll auch Spaß machen.
Genau, also nur so und schmecken muss es. Egal, ob es gesund ist oder nicht.
Ja. Aber wenn wir alle 80% gut essen, dann können wir auch 20% Ausnahme machen, das ist okay. Aber es darf halt nicht umkippen. Also es darf nicht 20% gut sein und 80% schlecht.
Aber zumindest im Sport, also ich glaube im Sportkontext. Also wir reden ja jetzt hier im Sportkontext. Das kann sein, dass das einer, ganz viele sagen, ja, ist mir scheißegal und sonst wie. Aber ich glaube, im Sportkontext ist das dann schon wichtig, weil man dann tatsächlich leistungsfähiger wird, vielleicht weniger verletzungsanfälliger, weniger, also diese Entzündung im Körper nicht hat und solche Sachen. Ne?
Ja, weil du ja tendenziell deinen Körper mehr forderst und dann wird ein Defizit schneller aufgedeckt. Das heißt, wenn du deinen Körper permanent ans Limit bringst, und sind ja die Reserven irgendwann auch ein bisschen aufgebrauchter, logischerweise. Und da musst du halt auch schon gucken, dass du möglichst vielfältig nachfüllst, dass quasi alle Vitamine reinkommen, dass wir wieder Protein bekommen, Kohlenhydrate und Fette. Weil das ist halt ein Thema einfach. Ne? Wenn du nicht so viel Sport machst, sind die Reserven nicht so oft oder so schnell leer. Ja? Und da müssen wir schon drauf achten, dass gerade im Sportbereich, dass man sich damit beschäftigt. Und das hat aber zum Beispiel was Positives auch an Kalorienzählen, dass man manchmal auch sich sehr intensiv mit der Ernährung auf einmal beschäftigt. Und das ist ja schon mal ein richtiger Ansatzpunkt. Aber man sollte es nicht immer machen. Man sollte das für einen Zeitraum X machen, um ein Gefühl zu bekommen. Und dann kann man ja auch gucken, was möchte man vielleicht versuchen zu verbessern. Und das sind dann inkrementelle Schritte meistens.
Ja,
weil den meisten Leuten fällt es schwer halt von ihrer jetzigen Ernährung, sage ich mal, die radikal zu ändern. Und das muss ja nicht sein, dass die Leute, dass jeder schlecht ist. Ne? Das ist ja auch nicht gegeben. Gibt ja auch schon viele Menschen, die sehr gut und gesund essen. Und wie du gesagt hast, so mehr du das Produkt erkennen kannst, desto besser ist es. Also der Smoothie ist halt, ja, er ist immer noch besser als jetzt Schokoriegel, ne? Mit viel noch mehr Palmfett oder sowas drin.
Ja, ja.
Aber es ist halt einfach eine extrem hohe Anzahl an Kalorien, die da drin ist, und es sättigt halt nicht. Also deswegen, ich bin auch kein Problem. Also es gibt ja diese verschiedenen Marken, die sagen, wir haben da in einer Flasche eine vollwertige Ernährung. Das ist für mich ein absoluter Albtraum. Also es gibt nichts Schlimmeres als diese Produkte, weil ja, man sollte sein Essen kauen und nicht trinken. Das ist meine Devise.
Ja, ja, spannend. Wenn wir dann schon mal bei dem Thema sind, im Alltag und Sportler, was hältst du von Supplements? Da gibt es jetzt ja auch, ich falle ja selber in so Rabbit Holes, deswegen passt das Rabbit Fuel auch ganz gut. Was so Longevity angeht, Peter Attia Bücher, die man liest, und dann Kreatin soll man nehmen und dies noch und jenes noch. Und als Veganer, Vegetarier, Vitamin D, B12 kriegt man ja sowieso schon mit. Was sind so die Supplements? Nimmst du welche oder sagst du, nö, vollwertig reicht? Oder ist es individuell sogar vielleicht?
Ich glaube, dass wenn wir alle richtig gut essen würden, bis wir den Bereich erreichen, wo wir wirklich supplementieren müssten, schon sehr weit wäre. Also wir können über eine gute, vollwertige, vielfältige Ernährung sehr viel abdecken. Manchmal machen es uns Supplements aber auch ein bisschen einfacher, so ein bisschen Cheatcode sozusagen, die Vitamine oder Dinge reinzubekommen, die uns sonst sehr schwer fällen, alles zu essen. Ich würde immer dahin gehen, dass wir erstmal versuchen, gesund zu ernähren, und dann gucken, wo wir tatsächlich noch inkrementell mit Supplement dazu arbeiten können. Und das ist halt aber auch sehr personenabhängig. Ja, also selbst vegan lebende Menschen müssten wahrscheinlich heute nicht mehr supplementieren, weil in vielen veganen Produkten das Vitamin B12 hinzugemischt ist heutzutage. Genau aus dem Grund, weil das halt ein Mangelprodukt sein könnte. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, wo man dann aber individuell entscheiden sollte. Ja, also und da gibt es, wie du sagst, Vitamin D12 oder D3 ist immer so ein Thema, weil wir an sich zu selten draußen sind und sozusagen man davon ausgeht, in den europäischen, also hier in Deutschland, sind wir ein D-Mangelgebiet sozusagen, dass du selbst im Sommer, die Leute, die halt vielleicht maximal mal eine halbe Stunde am Tag draußen sind, haben halt auch im Sommer wahrscheinlich einen Vitamin D-Mangel. Aber das ist sowas. Wenn ich später auch mit Klienten arbeiten würde, das wäre sowas, was man erstmal beim Arzt abklären sollte. Mhm. Weil einfach nur zu supplementieren kann halt bei fettlöslichen Vitaminen auch problematisch sein. Bei wasserlöslichen ist es nicht ganz so schlimm, weil dann die Niere alles ausscheidet, was es nicht braucht oder was es zu viel hat. Ein medizinischer Freund sagt von mir immer, das gibt teures Pipi.
Ja, ja.
Und da muss ich ihm auch recht geben. Aber das sind so Sachen, da würde ich, glaube ich, keine pauschale Empfehlung machen wollen. Mhm. Weil das halt, ja, das muss halt situationsbezogen sein. Also ich selber nehme aktuell hin und wieder so ein veganes Basissupplement, aber eigentlich wird es empfohlen, täglich zu nehmen. Ich nehme das vielleicht ein, zweimal die Woche, weil ich einfach da so ein bisschen meinen Körper unterstützen möchte. Ich nehme noch ein Fettpräparat, weil das fällt mir sehr schwierig, weil ich keinen Fisch essen will. Und ich die
Omega-3 wahrscheinlich, ne?
Genau, und da ist halt EPA, DHA und ALA drinne. Das sind die drei Fettsäuren, die du halt als vegetarisch lebender Mensch sehr schwierig reinbekommst. Und da mache ich es mir ein bisschen einfacher. Also da,
interessant, das sind auch die bei mir auf dem Tisch liegen manchmal.
Genau.
Und ich habe immer so das Gefühl, nicht jeden Tag, weil ich will den Körper auch nicht komplett davon abhängig machen.
So ist es bei mir auch, genau. Also ich unterstütze ihn damit, um es mir ein bisschen einfacher zu machen.
Ja.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Ernährungsempfehlung dann also so umsetze, wie es jetzt auf der Verpackung steht.
Ja, okay. Ja. Ja, du, dieses individuelle Thema, das gehst du ja auch an in deinen Vorträgen, wenn es um Wettkampfernährung geht. Das würde ich jetzt so als letztes Thema nochmal ansprechen. Jetzt gibt es diesen Hype mit diesen 120 Gramm Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate, die die Radsportler teilweise nehmen. Da ist letztens auch irgendwo, habe ich einen Bericht gesehen, wie Mathieu van der Poel sich bei Roubaix gefuelt hat mit Riegeln und Salz und was nicht alles. Also tatsächlich, glaube ich, Salztabletten vor dem oder während des Rennens in der Startphase, wo es noch ruhiger war, wo noch keine Cobbles waren, hat er irgendwie 3-4 hochkalorische Riegel. Ich glaube, der hat irgendeine eigene Marke oder wo er dran beteiligt ist, meine ich. Und da haben die das mal so aufgeschlüsselt, was er wie isst. Ich glaube, Cycling Escape Collective, da gibt es diesen Artikel, aber ist hinter einer Paywall, da muss man abonnieren. Mhm. Und war ganz spannend. Bis hin zu Salztabletten noch und so weiter und danach halt die fetten Gels und da hat man hochgerechnet, es sind so 120 Gramm Kohlenhydrate. Ist das was du auch jedem empfiehlst, und warum rechnet man überhaupt in den Kohlenhydraten und nicht einfach in Kalorien, oder wie kriegt man das überhaupt hin, und vor allem, ja, was für ein Wissen können wir als Hobbysportler daraus machen, oder sollten wir uns vielleicht gar nicht so einen riesen Kopf drum machen?
Doch, wir sollten uns ein bisschen damit beschäftigen, ob diese 120 Kilokalorien, also Gramm Carbs, ja. Was ja äquivalent zu 480 Kilokalorien wären, also umzurechnen 1 zu 4.
Okay, ach, das war auch eine gute, wusste ich auch noch nicht. Kann man einfach rechnen, okay.
Ja, genau, also es ist einfach nur eine andere Bezeichnung. Ich glaube, es ist so ein bisschen moderner klingt, wenn man in Carbs rechnet jetzt und nicht mehr in Kilokalorien.
Okay.
Genau, aber also das sind so maximale, wo man jetzt davon ausgeht. Man geht ja auch da, also es gibt halt so verschiedene Studien, die im Moment zeigen, dass man so bis zu 1,7 Gramm Carbs zu sich, also dass der Körper die verdauen kann, je Kilogramm Körpergewicht. So, das sind so aktuelle Studien. Die werden aber gerade auch von den Top-Sportlern übertroffen. Das heißt ja, und wir sehen, dass die ja auch die Leistung bringen, das heißt, wahrscheinlich können wir sogar noch ein bisschen mehr verbrauchen, aber das ist noch nicht wissenschaftlich hundertprozentig erwiesen. Bei diesen 1,7 handelt es sich immer um eine Kombination aus Glucose und Fructose. Das sind beides Einfachzucker. Dafür gibt es aber zwei körpereigene Transportsysteme. Und das ist halt die Idee, dass man die halt möglichst voll bekommt und damit halt das Maximale rausholen kann. So. Ja, im Profisport wird das gemacht im Moment. Auch im Laufsport gibt es die ersten, die weit über die 100 Gramm Carbs fuelen. Und jetzt müssen wir aber auch wieder den Disclaimer machen. Die Jungs trainieren jeden Tag. Die trainieren jeden Tag mit ihren Supplementen. Das macht, glaube ich, im Hobbybereich wahrscheinlich eine Handvoll von 100 Leuten, wenn überhaupt. Und weil die die Produkte immer zur Verfügung haben, ja, die müssen dafür nichts zahlen. und das heißt, deren Körper ist darauf hinaus ausgelegt. Die sind voll austrainiert. Die wissen genau auch über Spirogeometrie, wie viel Gramm Kohlenhydrate die verbrauchen, welchen Bedarf die haben. Und die gehen ja immer an der oberen Leistungsgrenze. Also, und das ist ja, je mehr wir in den Breitensport kommen, gibt es ja viele, die gar nicht den Ansporn haben, an der oberen Leistungsgrenze zu laufen. So. Die laufen halt das Tempo, wo sie sich wohlfühlen, und dann hast du gar nicht die hohen Mengen an Verbräuchen, die jetzt ein Van der Poel oder wie heißt der, Pogacar, genau. Ich kann die gar nicht richtig aussprechen, sorry.
Alles gut.
Aber die sind ja dann, wenn die dann am Berg ihren Endspurt ansetzen, da sind die ja auch voll am Limit. Ja, und das ist aber trotzdem für die noch ein Punkt, wo die ja immer noch im aeroben Bereich sind, weil sonst könnten die das ja gar nicht auf die Dauer durchhalten, wie die das immer machen. Ja, aber, und da können die auch deutlich mehr verbrauchen, als jetzt der Hobbysportler, der langsamer läuft oder langsamer fährt. Ja, der hat gar nicht den hohen Verbrauch. Also ist die Frage, braucht er überhaupt die 120 Gramm Carbs? Oder überfordert ihn das sogar, weil er einfach viel zu viel Kilokalorien dann aufnimmt. Ja. Und da muss man halt schauen. Und Das ist aber auch ein iterativer Prozess mit den Menschen zusammen. Also man muss dann gucken, was esst ihr jetzt? Wie viel habt ihr jetzt gefuelt? Wie viel können wir gucken, dass wir reinbekommen? Und da würde ich halt immer erstmal mit niedrigeren Zahlen anfangen. Also ich glaube, jeder Hobbysportler, der 60 Gramm Carbs, also so zu sparen mal 4, sind wir dann bei 120, 240 Kilokalorien pro Stunde zu sich nimmt, in einem moderaten Tempo, wo er noch sprechen kann, glaube ich, ist schon mal sehr gut basisversorgt und ist damit auch schon wahrscheinlich besser als meisten Menschen. Also ich habe mal eine Studie gelesen, dass in den Ultraläufen im Schnitt gerade mal 40 Gramm Carbs genommen wird zu sich, über das gesamte Feld gesehen. Ja? Da hast du die Leute, die vorne laufen, die wahrscheinlich besser fuelen, weil das ist ja auch eine typische Folge, wenn du zu wenig fuelst, fährst du langsamer oder läuft halt langsamer, weil du nicht so viel Energie zur Verfügung hast.
Okay.
Ja. Also kann eine Folge davon sein. Ja.
Und für dich selber hast du vorhin gesagt, lässt du wirklich deine Uhr piepsen und sagst, jetzt brauche ich ein Gel.
Ja, mache ich, weil ich sag mal, man wird, je länger so eine Einheit geht, so ein Wettkampf, desto dümmer oder langsamer wird man im Kopf. am Anfang kannst du noch relativ gut deine Pace oder sowas hochrechnen und dann denkst du, oh, da bin ich ja irgendwann im Ziel, und am Ende fängst du halt an zu rechnen und denkst, was rechnest du hier eigentlich die ganze Zeit? Ist ja völlig falsch. Also je müder man wird, desto schwieriger wird's. Und um das ein bisschen idiotensicher zu machen, piepst meine Uhr. Und wenn die piepst, dann nehme ich halt meine Basisversorgung, mein Gel, meine Salztabletten und dann esse ich was hinterher. Und zwischendurch esse ich halt immer noch andere Dinge, an die ich denke und auch die ich mir vorgenommen habe zu essen. Also das mache ich mir auch im Vorfeld für so einen rennenden Plan, was ich an jeder Aidstation sozusagen essen möchte oder was ich im Rucksack packe, wie viel. Und dann muss das halt bis zu dem Zeitpunkt weggegessen sein, so meine Strategie. Genau, und dann halt ordentlich trinken dazu, was halt von vielen unterschätzt wird. So gestalte ich halt meinen Ernährungsplan.
Du sagst ja auch in deinen Vorträgen, dass das Salz unterschätzt wird.
Ja.
Und hast auch ein Produkt, aber über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Das liegt ja auch noch auf. Das haben wir jetzt zum Beispiel im Shop noch gar nicht, gerade noch gar nicht online, aber kommt sicherlich. Dass du sagst, okay, alle machen sich Gedanken um die Carbs, aber um Salz denkt man gar nicht drüber nach. Oder Wasserhaushalt.
Genau. Ist aus meiner Sicht noch kritischer, weil wenn du da in eine Disbalance fällst, die Leistungsabfälle noch höher sind. Also man sieht das so ein bisschen, wir können ja zwischen 3 bis 4 Wochen ohne Essen theoretisch leben, weil wir Fettreserven haben, die der Körper abbaut. Aber wir können in der Wüste 2 bis 3 Tage überleben ohne Wasser. So. Und es ist auch so, wenn du zum Beispiel 1 bis 2% deines Körpergewichtes über Wasser verlierst, fängt schon dein Körper an, sag ich mal, ein massives Durstgefühl zu entwickeln. Und dann führt das dazu, dass der Leistungsabfall schon da ist. So.
Notprogramm, ne? Also er stellt dann einfach auf,
genau,
um, dass du nicht mehr möglichst wenig Wasser verbrauchst, ne?
Genau, und dann kühlt er nicht mehr richtig, dann fängst du an zu überhitzen sozusagen. Ab 5% spricht man von einer massiven Dehydrierung schon. Das ist ja, wenn du das mal überlegst, ich mache mich jetzt mal nur 70 Kilo schwer, sind 1% sind 700 Milliliter Wasser, die ich verlieren müsste. Durch die Tests, die ich bei mir selber gemacht habe, weiß ich, dass ich in einer Stunde an heißen Tagen 1,3 Liter verliere. Das heißt, ich bin ja schon nach einer Stunde ohne Trinken laufen, bin ich schon in einem Defizit von 2%. Das heißt, nach 2,5 Stunden habe ich 5% erreicht, und dann kann das anfangen mit Schwindel, Müdigkeit, dummerweise sogar teilweise auch mit Erbrechen. Macht zwar keinen Sinn, weil du eigentlich das Wasser ja drinnen lassen halten willst. Bei mir hat es mal beim Lauf dazu geführt, dass ich nicht mehr richtig höre. Ist mir auch schon passiert, leider. Und da habe ich aber auch dann das Rennen abgebrochen, weil ich gesagt habe, das ist jetzt in einem Zustand, wo
wir
nicht mehr über eine Kleinigkeit reden.
Ja.
Und das heißt, ich habe dann so, wie als, das musst du dir vorstellen, wie wenn du von der Höhe kommst oder in die Höhe gehst und du hast so einen Druck auf dem Ohren, ne?
Ja,
und du
ja.
hörst halt alles so krass gedämpft. Und ich habe diese ganze Welt nur noch so gedämpft wahrgenommen. Genau, und da gehört einfach viel Trinken dazu. So, jetzt ist es aber so, du darfst auch nicht übertrinken, weil Übertrinken auch ein Thema ist. Das kann auch gefährlich sein.
Oh Gott, ey.
Ja, kann kompliziert
okay,
sein.
Okay, okay.
Aber, und wenn du halt viel schwitzt, verlierst du als Hauptelektrolyt Salz über die Haut. Und das, bei mir war das ja so, wenn ich schwarze Klamotten anhabe, ich habe überall weiße Ränder. Das kann ich dir nach 2 Stunden an meinem Laufweste zeigen. Das sehe ich manchmal aus im Sommer, als hätte ich hier irgendwo mich in der Salzwüste auf dem Boden rumge.
Und das kennen wir alle auch vom Radfahren. Ja. Ne? Ja.
Oder hier, ich kann es richtig vom Kopf abkratzen, dann habe ich überall Salzkrusten. Und das war halt bei mir ein Thema. Und ich muss ja dem Körper Salz geben, damit er das Salz, was er verliert, wieder nachziehen kann, damit er quasi genügend zur Verfügung hat. Und Salz ist das nächste Game Changer. Es hilft natürlich auch, Kohlenhydrate zu verdauen. Und umgekehrt, Kohlenhydrate helfen, Salz aufzunehmen. Das heißt, das hängt alles zusammen. Und der gesamte, oder in den Blutbahnen haben wir eine, sag ich mal, eine gewisse Menge an Salz, um diese Nährwerte, die außerhalb der Blutbahn, die wir im Dünndarm aufnehmen, in die Blutbahn zu transportieren, brauchen wir auch Salz.
Okay.
So, das heißt, Salz ist an den entscheidendsten Faktoren, die im Ausdauersport benötigt werden, immer involviert. Und wenn wir davon zu wenig haben, in dem Fall, führt es halt auch dazu, dass diese ganzen, ja, außer Kontrolle gerät. Und es hilft mir halt auch, wenn ich Salz zu mir nehme, auch mehr zu trinken. Das heißt, ich empfehle dann immer, wenn man weiß, wie viel man ausschwitzt, so ungefähr 80-90% versuchen zu trinken. Warum nur 80-90? Den Rest kannst du über Ernährung aufnehmen, weil dann verhinderst du, dass du auch übertrinkst.
Das heißt, also, diese 1300 Milliliter, von denen du gesprochen hast, dann trinkst du halt so einen Liter.
Genau.
Plus, minus und dazu das Essen.
Genau.
Dazu salziges Essen oder eben Salztabletten.
Genau.
Das kann man, in vielen Gels sind ja Salz zum Beispiel mit zugesetzt, dann braucht man wahrscheinlich die Tabletten nicht.
Ja, oder da muss man ein bisschen drauf achten, genau. Also bei mir ist es so, ich würde das Verhältnis nie hinbekommen, weil da ja ein festes Mischungsverhältnis ist. Das könnte dann sein, dass ich zu viel Carbs zu mir nehme.
Weil zu wenig Menge, Salz im Gel drin ist und umgekehrt.
Genau.
Ja,
so, deswegen bin ich auch nicht der Freund davon, dass man so Produkte nutzt. Deswegen am besten immer das separat nehmen. Also wir haben dann einmal Baustein Salz, Baustein Wasser und Baustein Carbs.
Das heißt, du läufst auch immer mit Wasser statt mit einem Elektrolytgetränk?
Ja, weil das kriege ich überall. Wasser kriegst du immer. Also Wasser gibt es bei uns an jeder Aidstation. Kannst du auch im Brunnen oder in irgendeiner Quelle bekommen. Und da weiß ich, was ich habe. Und das trinke ich auch sehr gerne, das trinke ich auch im Alltag sehr gerne. Und deswegen habe ich diese 3 Bausteine. Und so kann ich das dann halt situativ anpassen. Das heißt, an heißen Tagen nehme ich ein bisschen mehr Salz und ein bisschen mehr Wasser. Aber da brauche ich ja nicht unbedingt so viel mehr Kilokalorien.
Stimmt, ja.
Und im Gegenteil, gerade an heißen Tagen fällt es einem oft schwieriger, viel zu essen.
Ja.
Das heißt, eventuell ist es ja dann auch eine Strategie zu sagen, okay, ich weiß, dass ich heute nicht so viel reinbekommen werde. Aber dafür bringe ich meinen Salz- und Wasserhaushalt, habe ich perfekt gemanagt. Ja? Und dann macht es halt nicht so viel, wenn ich mal ein bisschen weniger Carbs esse, weil ich zum Glück auch ein paar Fettreserven am Körper habe und dann hole ich mir halt davon was. Und davon habe ich genug. Also jeder Mensch hat im Schnitt so zwischen 50 bis 100.000 Kilokalorien an Fettreserven am Körper. Wenn er jetzt nicht so einen, Profi ist im Radsport, der nur noch 3% oder 5% Körperfettanteil hat. Und das ist ja dann auch nur noch, sag ich mal, das Stützfett, was die für ihre Organe brauchen, damit die
Kann das sein, dass sie deswegen diese vielen Kohlenhydrate auch brauchen?
Ja, die haben ja kaum noch Reserven. Ja,
Dass du deswegen mehr fuelen musst, wenn du weniger Fett am Körper hast?
Wahrscheinlich auch ein Thema mit drin, ja.
Du hast jetzt gesagt, du hast das mal getestet, wie viel Schweiß du verbrauchst. Ich habe mal gehört, dass es da so hoch, da gibt es so Faustregeln, ne? Jemand, der schnell so Salzkrusten hat, der verbraucht so und so viel und jemand, der das nicht hat, vielleicht ein bisschen weniger oder so faustregelmäßig oder eben testet. Was gibst du da den Leuten mit?
Ja, das dachte ich auch früher immer.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, zum Beispiel bei mir, also es gibt, du kannst dir einmal, also wie viel man Wasser verliert, kann man selber testen. Da stellst du dich vor deiner Fahrradfahrt oder dein Ride, stellst du dich nackt auf die Waage. Dann misst du dein Körpergewicht, schreibst das auf, weil die meisten Leute wie ich vergessen das, wenn sie wiederkommen. und wenn du dann ausgerechnet aus Versehen genau eine Stunde Fahrrad fährst, ja, dann musst du nicht noch viel mehr Rechenarbeit leisten, weil dann weißt du ja, wie viel Liter pro Stunde du verlierst sozusagen.
Ja.
Ja, ansonsten muss man halt einen Dreisatz ansetzen, wenn man irgendwie eine Stunde 30 gefahren ist oder eine Stunde 10. Aber genau, und dann kommst du zurück. Dann ziehst du deine Klamotten wieder aus, wisch dich einmal trocken und als Frau mit langen Haaren manchmal vielleicht auch die Haare ein bisschen anföhnen. Und dann stellst du dich wieder auf die Waage und dann notierst du dein Gewicht und die Differenz ist zu 95% über Wasserverlust zu erklären.
So. Verstanden. Aber jetzt ist doch so, da muss ich ja eine gewisse Intensität laufen oder Radfahren. Gewissen Puls.
Ich würde das, genau, ich würde das empfehlen, dass du das machst in der Grundlagenausdauer. Also, dass du da nicht das bei einer Intervalleinheit machst.
Also, machst das so in der Zone 2 oder irgendwas, genau. Die 120er Puls, was auch immer Leute so in der Zone 2
genau,
haben.
Genau, was deren Puls dann ist. Genau.
Und dann mache ich das eine Stunde möglichst, damit ich leichter rechnen kann.
Genau.
Das und dann habe ich diesen Wert mit, dann nehme ich davon 95% so als Startpunkt. Aber
nee, das kannst du 1:1 nehmen dann einfach. Aber ich wollte nur sagen, also 95% des Gewichtsverlustes ist Wasser. Also
okay, das heißt, dann kommt da, was weiß ich, wahrscheinlich bei einer Stunde kommen da vielleicht 500 Milliliter sogar raus okay. Bei dem einen und bei dem anderen nur 250 und beim nächsten
1,8 Liter. Es gibt Menschen, die sogar über 2 Liter schwitzen können.
In einer Stunde?
Ja.
What the fuck? Man muss ja vorher schon viel getrunken haben.
Das kannst du gar nicht vortrinken.
Kann ich das?
Aber man kann ja auch übertrinken,
ja. Hast du genau. Ja, also pass auf, um das zu Ende. Also du machst den Test, das machst du an einem heißen Tag, das machst du mal in einem Wintertag, das machst du mal an einem warmen Tag, also so
normalen,
10 also Grad ohne Sonne, dass du so Richtwerte bekommst, dass du weißt, wie du an den unterschiedlichen Tagen reagierst. So, da hast du schon mal die Bausteine gelöst.
Und trinkst natürlich nichts in der Stunde. Und isst auch nichts.
Wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, genau, mit Essen würde ich dann lassen, deswegen sage ich, das machst du mal bei so einer Stundeneinheit am besten. Da musst du dir auch keine Gedanken machen, dass du dann dehydriert bist nach einer Stunde. Ja? Wenn du das zum Beispiel bei einer 2-Stunden-Einheit machst, dann kannst du auch sagen, okay, ich wiege jetzt mein Wasser mit ab, sozusagen. Ich nehme jetzt 500 Milliliter und dann stellst du die Flasche vorher und nachher auch auf die Waage und das kannst du ja dann alles noch ins Verhältnis setzen.
Ja, ja.
Aber am einfachsten ist, das mit der Stunde zu machen. So. Und dann weißt du, wie viel du verlierst, wie viel du Wasser trinken solltest. Und damit kannst du verhindern, dass du schon mal übertrinkst. So. Jetzt, wenn du dann jemand bist, der sehr, sehr viel schwitzt. Und bei mir war das so, ich schwitze durchschnittlich viel Natrium aus. Etwas über den durchschnittlich. Und auch beim Natrium ist es so, da gibt es einen Test, den kannst du, das ist eine Sonde, die setzt du dir auf den Unterarm. Die wird dann stimuliert und dann wird gemessen, wie viel Natrium du verlierst. Das ist ein Test, den machst du einmal im Leben. Für Leute, die massive Schwitzprobleme haben, kann ich das empfehlen. Der kostet wahrscheinlich 150 Euro.
In irgendeinem Labor genau, oder irgendeinem
muss man
Sportler,
mal googeln.
Der das kann.
Genau.
Also irgendein Sport,
geht leider, man kann es nur in einem Labor testen lassen in dem Fall. Und das Gute ist, egal wie gut du trainiert bist, das bleibt genetisch gleich über dein Leben lang fast zu.
Ach.
Ja, das heißt, du hast da vielleicht Schwankungen von maximal 5%, aber das ist zu vernachlässigen. So, das heißt, beim Natrium hast du aber auch eine Spannbreite von 200 Milligramm pro Liter. Und da gibt es sogar bis 2300 Gramm pro Liter. Also das Zehnfache reden wir davon. So, und der Durchschnitt liegt ungefähr bei 950. Also ziemlich genau, fast mittig, median, wie auch immer. Und ich verliere nur 1050, das habe ich gemessen. Das ist gar nicht so viel mehr als der Durchschnitt. Also jetzt keine massive Abweichung, würde ich sagen. Aber ich schwitze halt sehr doll. Mit 1,3 Liter bin ich deutlich über dem Durchschnitt. Da sagt man so, da gehen die Zahlen von 0,4 bis 1,8. Das ist so der Standard. Der durchschnittliche Mensch so 0,8 Liter pro Stunde.
Kann ich das beeinflussen durch Training?
Eher negativ.
Okay.
Weil der trainierte Mensch tendenziell schneller anfängt zu schwitzen.
Okay.
Und weil jetzt? Der Körper halt weiß, Achtung, Stress, ich muss kühlen, also fängt er sofort an zu kühlen. Das heißt, Menschen, die weniger trainieren, schwitzen meistens ein bisschen weniger. Aber auch das ist genetisch vorgegeben. Also das können wir auch nicht massiv beeinflussen, groß.
Okay.
Ja.
Und jetzt habe ich einen Wert für die Grundlagenausdauer und wenn ich jetzt mehr Intensität fahre, schwitze ich doch mehr, oder nicht?
Das kann sein, ja, genau. Okay. Dass du dann ein bisschen mehr schwitzt, aber das ist dann nicht mehr so dramatisch. Also das
Ach so,
wird nicht
ich
so
dachte immer, hochgehen. Je mehr man sich anstrengt, desto mehr schwitzt man.
Oder hängt eher von der Umgebung ab, also wie heiß ist es?
Okay.
Beziehungsweise die Humidität ist ein riesiger Einflussfaktor.
Ja.
Also, und da haben wir das Problem, dass wir nicht mehr richtig kühlen können. Wir schwitzen ja nur, um zu kühlen. Das heißt, die meiste Energie, die wir sowieso im Ausdauersport verplempern, ist, dass der Körper gekühlt wird. Nicht in die Vorwärtsbewegung. Und je besser, also deswegen im Marathonsport, fühlt man sich ja am wohlsten so zwischen 10 und 12 Grad, weil da kann der Körper am besten kühlen. Und bei Trockentemperaturen diffundiert die Feuchtigkeit am schnellsten von der Haut hinweg. Und bei diesem Diffusionsprozess fängst du ja an, dann wird der Körper gekühlt. Das ist ja so genau, wie die Klimaanlage funktioniert, auf dem Prinzip. Und dann, genau, also das kannst du halt nicht so stark beeinflussen. Und wenn du halt diese idealen Bedingungen hast und wenn es halt zu feucht ist, dann kann die Luft gar nicht mehr die Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, auch da funktioniert der Kühlungsprozess schlechter.
Ah, weil die gesättigt ist. Okay, ja. Verstanden. Deswegen ist schwüles Wetter immer so, wo der Schweiß nicht weggeht von den Armen.
Richtig.
Verstanden.
Und deswegen fühlen wir uns
ja... Ist eigentlich so sonnenklar, ne?
Deutlich, krass, ne? Deswegen fühlen wir uns deutlich unangenehmer meistens bei schwülen Wetter, weil wir nicht richtig kühlen können, ja.
Krass, stimmt.
Genau, und das sind so die schlimmsten Rennen oder Fahrradrennen, die du machen kannst, sind dann wahrscheinlich bei tropischer Hitze im Regenwald, weil da halt einfach gar nichts mehr funktioniert. Groß, ja. Krass. Und da siehst du ja auch, dass viele dann mit Eis anfangen, um den Körper runterzukühlen. Ja. Genau.
Das heißt, du nimmst jetzt nach deiner Berechnung irgendwie wahrscheinlich dein eigenes Produkt mit den Salztabletten. Genau. Beim Laufen, das sind dann immer so 3-4 Kapseln oder was, die du mit Wasser runterspülst? Oder? Genau.
Also ich selber
nehme... In der Stunde dann?
Pro Liter Wasser. Also so, Elektrolyte Liter, okay. Immer pro Liter Wasser nehmen, weil das setzt du ja im Verhältnis zum Schweiß. Also
okay,
das rechnen wir ja immer pro Liter pro Stunde dann. Ja, man könnte das auch auf die Stunde hochrechnen. Aber
du hattest jetzt 1000 Milligramm pro Liter.
Genau, aber da würde ich jetzt auch, also ich, für mich die Höchstgrenze sind 3 Kapseln. Manchmal ganz vorsichtig, an Anfang der Rennen mache ich noch 4 Kapseln. Aber dann komme ich halt schon über fast, sag ich mal, einen Liter Salz, also ein Kilo oder ein Gramm Salz pro Liter Wasser. Und das ist dann auch schon wieder negativ. Also da musst du halt auch ein bisschen aufpassen, weil zu salzig, also mehr Wasser soll man ja nicht trinken. Das heißt, du darfst nicht zu viel Salz in den Körper reingeben. Weil dann kann es auch umkehren, das Ganze.
Also muss man ganz vorsichtig machen, ganz wissen, was man tut.
Genau. Aber ich sag mal, eine Kapsel ist für die meisten ausreichend pro Liter Wasser.
Und was sagst du den Leuten, die immer diese Messerspitze Salz in ihr Wasser reinmachen? Ist das auch ein Weg? Oder ist es besser, so ein Produkt zu kaufen, wo halt auch ein bisschen Kalium und so mit dabei ist?
Ist auch in Ordnung. Du kannst auch Salz nehmen. Die Produkte, die wir haben, sind halt einfacher mitzunehmen. Du kannst so eine kleine Tüte packen, wenn du länger unterwegs bist. Durch die Kapsel sind die ein bisschen geschützt von Feuchtigkeit oder so. Und du kannst halt damit besser dosieren, wenn du es genauer haben willst.
Ja. Weil du eben...
Genau, und wir haben
Du hast diese Viererkapsel, wo du nur 3 von nimmst. Also du hast eigentlich eine Verzehrempfehlung, glaube ich, von 4 Kapseln auf der Verpackung und du nimmst aber nur 3, weil du weniger brauchst oder denkst.
Ja, weil ich da schon wirklich dann im hohen Bereich bin und dann will ich auch den Körper nicht überfordern. Ich gebe ihm schon sehr viel Salz pro Liter Wasser, aber ich will ihn auch nicht überfordern, weil das ist ja das Nächste. Wenn wir unseren Körper überfordern, es gibt ja so einen Triathlet, der in letzter Zeit öfters mal in die Kamera gekotzt hat. und ich denke mal,
Blumenfeld, hast du das mitbekommen?
Nee.
Der kotzt andauernd.
Oh Gott.
Und die Jungs sind ja auch, sage ich mal, was die Mengenaufnahme an Kohlenhydraten und sowas ist am Optimum oder am Maximum. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Herrn teilweise so ein bisschen viel war. Und dann macht ja der Körper genau das. Das heißt, er entledigt sich allem, was er nicht braucht. Oder was er jetzt gerade denkt, das überfordert mich, das soll jetzt raus, das stört mich.
Witzigerweise macht er das und gewinnt trotzdem. Ich glaube, in Frankfurt war das, hat er auch Stopp gemacht und trotzdem gewonnen.
Ist aber auch schon hart an der Grenze, muss man auch sagen. Aber es ist so,
Ja gut, Profisport ist immer hart an der Grenze. Ja. Wahrscheinlich ist das was ganz anderes, können wir uns gar nicht vorstellen. Genau. So. Da so in, auf dem Niveau immer an der Grenze zu picken und dann bist du halt mal drüber.
Ja. Genau. Geplant war das mit Sicherheit nicht. Und Recovery könnte das schlechter
dem,
sein.
Dann, das ne? hat dem auch, ja, und das hat dem auch wehgetan. Und ich wette, der hätte noch besser laufen und fahren können, wenn der nicht gekotzt hätte. Ja, weil das haut den ja krass zurück in seiner Ernährung. Ja, also das ist ja wirklich für den ein Setback. Und deswegen wird der auch wahrscheinlich beim nächsten Rennen einen Ticken wieder runtergehen. Ja.
Ja, ja.
Weil er genau das ja wahrscheinlich auch verhindern will. Also meine Vermutung. Ja. Weil einmal rausgekommen, da waren ja auch schöne Kohlenhydrate, die er eigentlich verdauen hätte wollen. Die sind aber nicht in seinen Dünndarm gekommen, sondern die sind im Magen verblieben und rausgekommen. Und die fehlen ihm dann. Und du
weißt auch nicht, wie viel, ne?
Genau.
Ja.
Und das heißt, für ihn ist das total negativ und trotzdem hat er ja eine krasse Leistung abgebracht. Mhm. Ja. Also da sind wir wieder beim Thema, manchmal muss man vielleicht gar nicht so viel Kohlenhydrate aufnehmen. Ja? Ja, also und trotzdem hat er eine super Leistung gebracht. Ne? Also da hat ja der Körper seinen Regelmechanismus, um zurückzukommen. Ja. Und ich denke, dass mit Kapseln kannst du es halt sehr viel genauer steuern. Du weißt halt, wie viel Natrium du reinnimmst. Wenn du die Messerspitze nimmst, das ist halt nur ein Gefühl.
Mhm.
Kann aber wahrscheinlich bei 70% der Menschen ausreichend sein.
Ja, ja. Muss man wahrscheinlich auch viel probieren. Du hast ja gesagt, man muss da individuell gucken, möglichst testen. Habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht gemacht.
Ja.
Steht jetzt auch wieder vielleicht, ne, ich track ja alles außer das, also das wäre vielleicht doch dann nochmal ganz spannend. Dann reden wir natürlich jetzt über Ultra-Events, wo das mit dem Salz vielleicht wichtiger ist als bei so einer Sprintdistanz, wo man nach einer Stunde wieder zu Hause ist, da braucht man dann vielleicht nicht unbedingt sofort Salztabletten nehmen, überhaupt.
Aber
da ist das ja auch nochmal individuell, wenn ich längere Strecken, kürzere Strecken, was mache ich denn da, wie schätze ich das denn ein? Oder kann also ich das äquivalent alles machen?
Nein. Also ich sage, bei kurzen Einheiten, wobei jetzt bitte nicht schimpfen, kurz. Ich sage mal, alles, was unter anderthalb Stunden Effort ist, ist Ernährung, Trinken, kann man relativ gut vernachlässigen.
Also theoretisch ohne Flasche losfahren.
Kannst du machen.
Ja.
Ja, ist die Frage, ob du es willst.
Nee,
ja.
Genau. Ist aber schöner, mal ab und zu nicht so einen trockenen Mund zu haben.
Oder wie wir jetzt neulich bei einem Group Ride, da war sehr staubig, wenn du hinten gefahren bist. Da warst du froh, einfach nur mal den Mund zu spülen, damit du nicht immer nur den Schotter im Mund hast. aber ja, es ist einfach so, also der Körper hat, sag ich mal so, für anderthalb Stunden Reserven für alles genügend. Problem ist, du bist halt immer wieder leer. Und dann musst du halt wieder auffüllen. Und je tiefer du immer in diese Leere, also dein Körper leer läuft im Wasser oder in den Kohlenhydraten, also die Glykogenspeicher, desto länger recoverst du dann irgendwann. Weil du musst es ja wieder auffüllen, der Körper braucht eine gewisse Zeit, sich zu recovern. Deswegen macht es Sinn, auch sich dort zu verpflegen, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, weil du dafür immer genügend Speicher
einfach
hast.
Einfach um Recovery schon sozusagen während des, also nach einer Stunde ein Riegel essen oder was auch immer oder so ein Rabbit Fuel sich reinpfeifen, ist besser als leer zu Hause ankommen.
Genau.
Weil einfach wegen der schnelleren Regeneration. Hast du eigentlich eine Routine, wenn du zu Hause ankommst, wo du sagst, so, jetzt knall ich mir erstmal das nochmal rein, also so vielleicht ein Proteinshake oder was echtes Essen, wo du sagst, okay, das ist jetzt so Kartoffeln, keine Ahnung, dass du sagst, okay, das hat für mich geholfen, schneller zu regenerieren?
Ja, also wenn ich heimkomme, meistens erstmal einen riesen Schluck Wasser mit ein bisschen Salz drinne.
Ja.
Und da mache ich mir meistens so für Geschmack ein bisschen Zitronensaft rein. Einfach weil ich halt sehr stark schwitze und damit ich das halt schnell wieder nachfülle, damit der Körper die Option
hat. Also Wasser hat Priorität.
Ja, das ist das Erste. Und dann esse ich innerhalb von einer halben Stunde was. Und da ist es aber egal. Also da streitet sich auch die Wissenschaft aktuell so ein bisschen drunter. Aber man scheint, dass es im Moment Kohlenhydrat ist das, was der Körper am meisten lechzt, nach jeder Leistung, weil das ist das ja, was du ja am meisten verbrauchst. Protein, hatte ich ja gesagt, macht nur Sinn ab 24 Stunden, weil Protein wird vom Körper eigentlich nie zur Energiegewinnung genommen, weil es dafür da ist, die wichtigsten Prozesse in deinem Körper zu regeln. Das heißt, alle Enzyme basieren auf Proteinen, die den Regelkreislauf steuern. Und nur Proteine werden nur verstoffwechselt, wenn man hungert. Weil sie so wichtig sind. Das zeigt ja auch schon, dass sie für die Energiegewinnung in dem Sinne keinen Sinn machen, weil der Körper sie für andere Funktionen braucht. Und wenn man eine ausgewogene Ernährung hat aus Kohlenhydraten und Proteinen, ist das das Proteinen ist das das Beste nach so einem Recovery, und das möglichst innerhalb von einer halben Stunde nach der Einheit zu essen. Das kann ich jedem empfehlen, und das ist auch das, was das Fenster gerade zeigt. Je schneller ich nach einer Einheit wieder Nährung oder ja, Nahrung zu mir führe, desto besser.
Ja. Und witzig, aber ich habe viel gehört, dass man dann diese Proteine für die ganzen Verletzungen im Muskel und sonst wie, sollen die auch sofort nach Sport.
Ja.
Oder ist das auch nur so ein Hype oder Trend, der jetzt...
Ich sag mal so, ich glaube, wir essen heutzutage zu viel Protein. Hm. Aber ich bin da auch, glaube ich, einer, der eine andere Meinung hat. Ich habe das Gefühl, Protein wird überhyped. Man sieht das auch in vielen Produkten, wo jetzt auf einmal zugesetztes Protein
ist. Die sind gezuckert ohne Ende oft, aber steht Protein drauf.
Genau, oder jetzt selbst der Quark ist jetzt High Protein auf einmal. Der hatte vorher schon genauso viel Protein. Also das zeigt einfach so, das ist so ein Ernährungstrend gerade. Ich habe keine Studie bis jetzt gelesen, wo es einen wissenschaftlichen Mehrwert gibt, wenn man mehr als 2 Gramm Protein pro Körpergewicht zu sich nimmt. Mhm. Selbst im Kraftsport nicht. Und da sind die ja teilweise bei Zahlen von 3 Gramm und mehr manchmal. Man muss immer bedenken, dass Protein über die Niere ausgeschieden wird. Das heißt, man muss auch sehr viel mehr trinken. Ansonsten kann man sich die Niere schädigen. Mhm. Und es gibt ja auch im Kraftsport oft Menschen, die Nierenprobleme haben, weil die so viel Protein futtern. Mhm. Im Leistungssport wird empfohlen, und Leistungssport laut der DGE, also der Gesellschaft für gesunde Ernährung, beginnt ab einem Effort von regelmäßig 6 bis 8 Stunden pro Woche. Das wird Leistungssport bezichert. Jetzt müssen wir halt überlegen, sind wir in dem Bereich schon, dass wir jede Woche über 6 Stunden trainieren? Das erreichen die wenigsten Menschen. Mhm. Ich glaube, in eurem Publikum sind da ein paar mehr. Also das ist aber doch nicht repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung, sage ich mal. Aber dann wird da sowas um die 1,2 empfohlen. Und selbst bei der in der Alltagsernährung von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind schon Reserven eingerechnet, die halt aufgrund von limitierenden Aminosäuren und so weiter schon mit bedacht sind oder auch von der Umwandlung. Also, und selbst dort sagt man ja, dass die meisten, also 2 Drittel der Proteine, sollten aus pflanzlichen Quellen stammen. Ja, also das ist so der aktuelle Empfehlungsstand in der Alltagsernährung. Also von daher, ich glaube, wenn wir halt vollwertig essen schon, haben wir genügend Proteine. Und wenn wir das so ein bisschen mit in die Recovery-Mahlzeit einberechnen, da vielleicht ein bisschen mehr Protein essen.
Haferflocken hat auch Proteine und Kohlenhydrate.
Genau. Genau. Und ich glaube, da tun wir unserem Körper wahrscheinlich genauso was Gutes. Und da kann man sich das viele Geld für Proteinshakes sparen. Weil
und für Rabbit Fuel ausgeben lieber und
sich genau.
Freude machen, wenn man lange unterwegs ist.
ja. Aber ich sage immer nur, ja, guckt mal, wie viele Proteinprodukte es gibt auf dem Markt. Und wie viele Anbieter da im Wettbewerb sind und wie viel Marketing da gemacht wird. Und dann kann man sich überlegen, wie viel Geld dort verdient wird, weil solche Produkte müssen sich ja selbst tragen. Und wenn da so viel Marketing gemacht werden kann, dann sind da auch Margen vorhanden. Und das ist so mein kleiner Hinweis.
Okay.
Aber ich selber gucke, ich achte halt auch viel drauf. Ich esse viel Tofu, ich esse viel Hülsenfrüchte. Also wenn man das so...
Ja, und als Nicht-Vegetarier hat man ja dann immer noch die Chance, das echte Fleisch oder die Eier oder was auch immer.
Also es ist billiger und gesünder und es sättigt dich mehr.
Und vollwertiger. Ja. Es ist halt kein Processed Food.
Genau, und wenn du dir den Kilopreis anguckst von...
Oder eben den Quark oder was auch immer.
Ja.
Der ist ja nicht per se schlecht.
Ja, und der Kilopreis von Proteinshakes ist halt einfach exorbitant. Also das muss man sich auch mal überlegen. Und ja, also von daher... lieber eine gute Mahlzeit danach planen, und das beste Recovery ist dann, wenn du dann gegessen hast, dann machst du den absoluten Luxus und dann legst du dich einfach ins Bett für eine Stunde, wenn du das kannst.
Ja.
Und das kostet kein Geld. Also außer Zeit.
Unterschätzen viele. Wir reden über Ernährung natürlich jetzt eine ganze Sendung lang und über Essen und sonst wie, aber das ist ja der Schlaf eigentlich, der, wenn du nicht dich komplett scheiße ernährst, ist das ja der größte Schlüsselfaktor für einen Sportler.
Ja, und das ist ja auch der große Unterschied zwischen dem Hobbysportler und dem Leistungssportler. Also, also der Leistungssportler steht auf, ausgeschlafen, wahrscheinlich hat er da eine 8 bis 10 Stunden Schlaf, ja. Dann trainiert er, dann legt er sich ins Bett, hat gegessen, ja. Und ja, der Hobbysportler steht auf, macht seine Trainingseinheit oder wenn es zumindest ein Morgenmensch ist oder ein Abendsportler ist, ja, dann geht er zur Arbeit 8 Stunden oder mehr, ja. Da ist nichts mit Recovery, ja. Und das ist ja auch ein Stress, den wir auf unserem Körper packen, ja. Dann macht er sein Training und dann geht er ins Bett, ja. Also, ja,
vor allem, wenn man abends trainiert hat, dann weiß man auch am nächsten Tag, die Uhr sagt einem das ja, so gut geschlafen hat man dann nicht.
Ja,
ja. Ne, so eine schöne harte Zwift-Einheit abends ist mal richtig scheiße für den Schlaf.
Schlafexperten nochmal einladen.
Ja, das ist.
Ja, das ist. Und, ich sag mal, das ist, glaube ich, der größte Luxus, den wir uns machen wollen, wenn wir sagen, da müssen wir nicht in teure Recovery-Tools investieren. Ja. Legt euch hin.
Mhm.
Gönnt euch einfach eine halbe Stunde Schlaf. Das ist super. Das ist ein Luxus pur. Ja?
Ja.
Kann ich jedem nur empfehlen. Und kostet halt echt nicht viel. Und das kann man auch im Gras machen oder sonst
wo. Wir reden hier zwei Stunden und ein paar zerquetscht. 2,5 Stunden ungefähr. Und dabei müssen wir einfach, hätten wir schlafen sollen.
Wahrscheinlich.
Wäre alles besser gewesen.
Hätten wir nicht so viel Blödsinn
gesehen. Ja.
Also krass. Auch wenn man mich jetzt lange nicht gehört hat, ich habe nicht geschlafen. Ich habe ein bisschen Anxiety gekriegt zwischendurch, dass ich genug trinke, aber auch nicht zu viel und genug esse, aber auch nicht zu viel und so. Es ist schon ein krasses Thema, finde ich. Ich habe aber trotzdem irgendwie jetzt voll verstanden, das Produkt Rabbit Fuel. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil und du sagst ja, es ist irgendwie ein Produkt, was man auch, das war mir vorher schon irgendwie klar, ich habe es mir gedacht, aber es ist geil, das nochmal von dir gehört zu haben auch, finde ich, dass es halt funktioniert mit anderen Sachen zusammen und dass es nicht immer, also es gibt nicht eine Sache, die irgendwas steuert, sondern ganz, ganz viele Sachen, die alles Mögliche steuern, ne? Egal ob es jetzt Training, Ernährung oder, ja, also es muss halt irgendwie ganzheitlich sein, ne?
Ja, es gibt halt leider kein, ne, Schwarz-Weiß.
Ja, genau.
Und es gibt auch nicht die Pille, die uns sonst wie besser macht, ja. Oder ich sag mal, ich finde es immer schön im Fahrradsport ist ja immer das Gewicht auch so ein Riesenthema, ja. Ich glaube, bevor ich ein 7-Gramm-Kilo Fahrrad kaufe, ja, ist wahrscheinlich eine Stunde mehr Training wahrscheinlich effektiver angebracht als das Mehrgeld an der Gewichtsoptimierung, ja. Das ist halt so, das Leben ist halt und Ernährung ist halt ein riesen Potpourri an Faktoren und da gibt es halt leider nicht den Cheatcode.
Auf den fällt man aber rein, weil wenn ich an meine Vergangenheit denke, ja, isst nur Obst und Gemüse, super, oder isst nur, also es gibt ja immer wieder so Sachen, die mal aufpoppen, ne? Man soll sich rohköstlich ernähren und sonst wie, dann der Nächste kommt an, ja, Kohlenhydrate. Ist das Wichtigste für uns Radsportler. Immer Nudeln reinhauen. Ne? Und dann werden auf einmal die Proteine vernachlässigt. Jetzt auf einmal werden die Proteine gehypt und bloß keine Kohlenhydrate. Und dabei ist ja eigentlich die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte.
Genau.
Ne? Davon nicht zu viel, sondern ausgewogen und möglichst vielseitig, dass du eben nicht nur die Kartoffeldiät machst, sondern auch mal vielleicht ein Getreide isst und vielleicht auch nicht immer nur Weizen, sondern vielleicht mal dies und mal Haferflocken und mal die Flocken und mal eine Walnuss und mal eine Mandel und nicht, wenn du sagst, Nüsse sind gesund, Handvoll Nüsse, ist es vielleicht nicht nur die eine nehmen.
Ja, und also, so, ne? Am besten die Nussmischung.
Ja,
also
genau.
In dem Sinne ist es wirklich, die Mischung macht's alle und das muss man halt auch.
Und das ist,
deswegen, tue ich mich immer schwer, ich kann keine allgemeinen Empfehlungen geben. Ich kann versuchen, Orientierung zu geben, wo man anfangen kann. Und dann muss man halt sukzessive den Plan anpassen für sich selber. Aber das ist halt auch Arbeit. Ne? Also ich habe keinen Cheat-Sheet oder eine Excel-Tabelle, wo draufsteht, genau das machen, dann funktioniert es. Das ist leider nicht die Realität.
Ja.
Das muss jeder selber machen, die Reise. Aber das ist auch spannend. Also ich finde das.
Aber wir Menschen sind halt so nicht gestrickt. Also wie oft ich höre und auch selber gesagt habe, ich esse das ja, weil jetzt esse ich hier mal gesundes Essen. Per se ist das Essen gar nicht gesund, wenn ich es nur esse und eben nicht die anderen Sachen.
Genau.
Also das muss man einem ja klar sein. Aber es gibt so Dinge, die Leute einfach essen, ja, sind gesund. Erdbeeren sind gesund. Ja klar, knall ich mir halt nur noch Erdbeeren rein. Nein, So funktioniert es halt nicht. Natürlich sind die gesund, aber eben nicht nur für sich alleine. Das ist ganz spannend eigentlich. Und wir suchen aber eigentlich nach einer einfachen Formel.
Ja, ja, aber gibt es leider nicht in dem genau. Fall.
Ja, super spannend. Das ist schön, das mit dem Wasser mache ich ja auch immer schon so, dass du es auch so machst, dass ich da immer so einen Mitstreiter gefunden habe. Alle anderen, die machen sich immer so Pulver ins Wasser. Ich habe auch mal gesagt, ich will mein Gel und mein Wasser trennen. Das Thema Salz war bei mir schon so ein bisschen auf der Agenda, weil ich manchmal tatsächlich das Gefühl hatte, dass ich mit einer, weil ich auch so auch Sauna und Kram gerne mache und so weiter, wo ich dann gemerkt habe, oh, das mit der Salztablette, da habe ich jetzt so Squeezy-Salztabletten zu Hause, wo ich dann sage, okay, nimmst du mal aktiv so eine oder nimmst du mal morgens vorm Training mal eine und so weiter, wo ich gemerkt habe, oh, viel weniger muskuläre Probleme jetzt auf einmal. Also das ist schon so ein Thema geworden, aber ich konnte es nicht greifen, ich konnte es nicht messen. Das heißt, das ist ganz spannend durch deine Ausführungen, dass man da vielleicht auch nochmal sich so Gedanken drüber macht. Ich mag diese Dosierung, die du da hast. Ich muss mir die Kapseln gleich mal angucken. Ich habe die noch gar nicht. Kann ich die Tüte aufmachen? Ja, ne?
Ja, klar. Aber hier nochmal zum Salz auch mit Vortrinken oder sowas vor Wettkämpfen. Das kannst du nicht groß. Also am Tag vorher bitte normal trinken, weil wenn du zu viel trinkst, ist es halt auch negativ.
Genau.
Und wenn du dann schaffst, 6 Stunden trotzdem zu schlafen, auch trotz so Aufregung, dann hat sich der Körper sowieso wieder ins Gleichgewicht gebracht. Also was ich mache ist, wenn ich weiß, ich habe einen großen Wettkampf, ich trinke halt so eine halbe Stunde, eine Stunde vorher ordentlich was. Also da trinke ich dann durchaus mal einen halben Liter schon mit Elektrolyten auch, um einfach, dass ich, wenn ich an der Startlinie stehe oder losfahre an meinem wochenendlichen Longride oder so, dass ich dann wirklich gut hydriert bin. Dass ich halt nicht schon negativ anfange. Das ist wichtig. Ja. Aber du kannst Wasser nicht speichern im Körper.
Das war auch falsch ausgedrückt. Also
Mir ging's genau. Nur nochmal, um zu sagen, das fragen manche, kann ich vortrinken? Nee, bringt nichts. Bringt absolut
kannst
nichts.
Kannst nur gut Körper, hydriert sein.
Genau. Wenn der sagt, entscheide, oh, da ist zu viel Wasser, scheidet er das sowieso aus.
Ja, so. Und, dann gehst du halt, das kenne ich auch, dann gehst dann, du 5-mal pinkeln, bevor du überhaupt eine Stunde unterwegs warst.
Genau, das kann dir passieren. Aber ansonsten
aber dieses Salz-Pre-Fueling, das mache ich halt jetzt teilweise, wenn ich weiß, ich bin 5 Stunden unterwegs jetzt. Ja,
das bringt auch was.
Also, ich bin 5 Stunden unterwegs dann und unterwegs esse ich wahrscheinlich keine Salztablette oder irgendwas, dann nehme ich vielleicht morgens schon mal eine irgendwie zum Frühstück dazu einfach. Ja. Oder salze halt ein Ei, ein bisschen mehr als sonst.
Oder keine das Ahnung. Auch durchaus legitim. Ja, ja, ja. Ja. Deswegen, und das Produkt ist für mich auch wirklich nur ein Sportprodukt. Ich möchte nicht, dass die Leute das sogar im Alltag nehmen. Das soll einfach so sein, wenn du unterwegs bist, dass du da dein Salz auffüllen kannst oder mal kurz vorher oder kurz danach nochmal eine nimmst. Ja,
ja, ja, genau.
Aber das ist jetzt
zu Hause
nicht so,
kannst du ja einfach salzen. Du brauchst ja keine Salztablette theoretisch. Ja.
Ja, empfehle ich auch jedem, dann einfach ein bisschen salziger zu essen. Das ist auch okay. Mhm. Ja.
Witzig, diese Kapseln hier, die müssen wir jetzt auch in den Shop mit aufnehmen. Boah. Ja, ja, das Gute ist ja die Kapselform, weil das ist ja, wenn du die anderen Salztabletten, wenn da ein bisschen Schweiß dran kommt, lösen die sich auf.
Die werden aber auch leicht klebrig.
Ja, ja, okay.
Also deswegen, ich mache die immer, es gibt ja diese Sippet-Bags, da gibt es ja auch ganz kleine von oder wenn du irgendwo Elektronik kaufst, da sind meistens irgendwo, da sind irgendwelche Kabel manchmal in diesen Beutelchen drinnen, die hebe ich immer auf und die halten dann 3 bis 6 Monate und die fülle ich dann immer, mache ich mir so, je nachdem wie lange ich unterwegs bin, habe ich da so zwischen, so 10 Kapseln drin und dann habe ich was dabei, das reicht mir.
Ja. Geil. Haben wir alles, ne? Noch Fragen?
Ich bin bedient, auf jeden Fall. Also ich habe, schreibe mir gleich eine Liste, was ich zu Hause alles so umsetzen möchte.
Ja, okay. Nee, also war sehr, sehr spannend. Wir sind natürlich ein bisschen zwischen den Themen hin und her gesprungen. Wer wissen will, welche neue Rabbit Fuel Sorten es gibt, der muss jetzt die Sendung einfach durchhören und gucken, wo wir es gesagt haben.
Aber wenn er hier angekommen ist, hat er schon gehört.
Ja, manche, die skippen ja auch irgendwelche Themen.
Ah, okay. Aber
ich habe ja Kapitelmarken. Genau, wer sich den Schlüssel. Ja. Egal. wie gesagt, Rabbit Fuel ist eine schöne Ergänzung. Ich mag es total gerne und habe so. Das ist tatsächlich, was ich so gefühlt habe, wo ich dachte, okay, irgendwie hilft es mir. zusätzlich zu den Gels, da das ist, also das war wirklich ein kleiner Tiefpunkt, den ich hatte beim Zwiften. Ich hatte so einen kleinen Tiefpunkt, habe aber Gels und Riegel und so Süßkram genug eigentlich gegessen. Habe mich gewundert und war aber irgendwie, wo ich dachte, ey, Alter, das war so nach 130 Kilometern Zwiften, wo ich dachte, okay, irgendwie bist du jetzt leer. Obwohl ich so viel Zucker zu mir genommen habe. Und dann hat das Rabbit Fuel auf einmal nämlich zwischendrin geholfen.
Finde ich auch.
Ob das dieser Effekt war, dass einfach der Körper gesagt hat, oh, echtes Essen, jetzt fange ich wieder an zu verdauen, jetzt helfe ich dir wieder. Keine Ahnung, so wie du hast das ja vorhin im Detail erklärt, was da passiert.
Ist auch für die Menschen mental ein Thema, ne? Weil die merken, okay, ich esse was Gescheites, was Gesundes. Ja. Das hilft auch mental dann auf einmal. Also ich meine, überleg mal einen Alltag, wo du dich nur mit Zucker ernähren würdest.
Ja, du hast Hunger, den ganzen Tag Hunger wahrscheinlich.
Ja, aber auch für Leute jetzt, ich will auch nicht, dass die Leute denken hier, das ist nur was für die Supergesunden und so, ne? Auch wenn man gerne mal eine Packung Erdnussflips isst, dann ist das halt trotzdem lecker, ne? Und das ist halt auch, also dieses Problem, du kannst nichts Süßes mehr sehen und es gibt halt, wie gesagt, ja auch nur süße Sachen eigentlich sonst. Das kennen, glaube ich, die meisten Leute, die schon länger gefahren sind. Du kriegst nichts mehr rein. Ich habe mich so oft schon dabei erwischt, schon so ans Trikot und nee, doch nicht. So, geht nicht. So, ich kann kein Gel oder Riegel mehr reinkriegen. Einfach dieses Süße. Und wie man dann, also das mag auch ein bisschen Salzmangel gewesen sein, aber das ist natürlich auch drin so, ne? Ja. Und wie geil ist das einfach so was Richtiges zu essen? Und ja, manchmal hat man dann halt einfach nicht die Möglichkeit anzuhalten und irgendwie, klar kannst du dir irgendwie fettige Pommes oder so reinfahren, ob das so geil ist für deinen Körper. Also bei manchen Leuten funktioniert das bestimmt auch. Aber wir hatten ja auch schon mal im Podcast drüber geredet, das ist halt auch geil, weil klar kannst du auch deine Kartoffeln mitnehmen und so, aber manchmal weißt du auch nicht, ob du jetzt mit den Gels überlebst oder halt nicht, ne? Und wenn du deine Kartoffeln mit nach Hause nimmst und vielleicht isst du die dann nicht mehr und schmeißt sie halt irgendwie weg oder so. Und das Gel kannst du halt auch am nächsten Tag noch benutzen. Ja. Ne? Das finde ich ein bisschen geil.
Ja, also vielen, vielen Dank, dass du uns hier Rede, Antwort und viele tolle Insights gegeben hast.
Voll. Danke euch, dass ich hier sein darf.
Und danke, dass du das Produkt gemacht hast, weil es ist das erste leckere, herzhafte Produkt. Also wie gesagt, das ist auch nicht nur beim Sport, auch so mal so als Snack zwischendurch, wobei ich es da selten nutze, einfach wegen, weil ich dann auch denke, wegen Umwelt und sonst wie, ist es vielleicht schon besser, das unterwegs zu nutzen. Aber sehr geil. Es ist auch spannend, dass ihr über den Geschmack daran gegangen seid. Das ist, und das merkt man.
Ja.
Also danke, dass du uns damit einfach mit einem tollen Produkt mitbereicherst.
Und super lehrreicher Podcast. Vielen, vielen Dank auf
jeden Fall. Zu finden auf Instagram @rabbitfuel oder?
Ja, genau, rabbit_fuel.
Rabbit_fuel blende ich ein und verlinke ich natürlich auch unten in den Shownotes, dass ihr da Christian direkt, wenn man dich anschreibt, antwortest du auch?
Immer eigentlich.
Ja.
Nur am Wochenende nicht, wenn ich unterwegs bin.
Ja, genau. Aber wenn ihr da nochmal Fragen habt an ihn direkt, gerne schreibt ihm gerne über Instagram, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt, dass das vielleicht andere mitlesen können, die Antwort. Das ist ja auch immer noch, vielleicht bleibt ja noch irgendeine Frage offen, vielleicht auch mit, wenn jemand spezielle Anforderungen an seine Ernährung oder an Unverträglichkeiten hat und so weiter, gerne fragen. Ja, Dankeschön. Danke fürs Zuhören, alle da draußen und geiler Podcast, geile Sendung. Viel gelernt schon wieder selber auch.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.